Hallo ihr Lieben, wir befinden uns gerade in einer kleinen Pause, aber hier ein paar Infos, was aktuell so ansteht. Am 1. Mai werden wir unseren Spendenstream für die barrierefreien Tolkien-Tage machen. Da wird es auf Twitch einen Stream geben, twitch-tolkien-podcast, da findet ihr uns. Und am 9. Mai gibt es noch Restkarten für unsere Live-Show in Düsseldorf. 9. Mai, Düsseldorf, noch Restkarten. Ihr findet alle aktuellen Links zum Spendenstream, zu den Restkarten in den Shownotes der aktuellen Folgen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Du, Max, ich habe ja gedacht, ne, wir haben die Kinder Hurins fertig gelesen und da habe ich mir gedacht, Mensch, haben wir das jetzt hinter uns? Wenden wir uns wieder fröhlicheren Dingen zu? Und dann habe ich das Silmarillion in die Hand genommen und gesehen, Mensch, wir reden ja über den Untergang und dann wird alles nur noch trauriger. Und es ist nicht mehr nur für eine Familie traurig, sondern für ganz, ganz viele Elben und Zwerge und Menschen. Nur Morgoth sitzt in seinem Türmchen und lacht.
Ja. So sieht's aus. Ja, das hast du schön zusammengefasst. Ja. Kapitel besprochen.
Kapitel Tschüss. Fertig. bis nächste Woche. Ciao.
Ja, aber das ist das Silmarillion. Es bleibt irgendwie tragisch.
Ja, Max, aber bevor wir jetzt ins Silmarillion starten, lass uns mal ein bisschen Ablage machen. Ich habe Sachen zu erzählen.
Erzähl mal.
Zum einen will ich auch hier, wir haben es Montag in der Harry Potter-Folge schon gesagt, hier mal auf den Beitrag bei uns auf Instagram aufmerksam machen. Da gibt es einen Beitrag, da könnt ihr bisher so mehr oder weniger unbekannte Schreibende markieren oder vorschlagen mit Büchern, die wir gern lesen. Und dann machen wir hier so eine Art Buchclub-Kurztipp innerhalb der anderen Folgen. Wir wollen mehr lesen und wir wollen ein bisschen der Reichweite abgeben an halt jetzt nicht die Top-Player, Bestseller-AutorInnen da draußen, die irgendwie von den Verlagen gepusht werden. Ist ja für doch für kleinere recht schwierig, aber wir wollen ein bisschen was von unserer Reichweite abgeben und ein bisschen mehr lesen und dann drüber kurz berichten. Habe ich das gut zusammengefasst, was wir vorhaben?
Sehr gut, ja. Also ich möchte nur nochmal betonen, es geht wirklich darum, schreibende Personen etwas bekannter zu machen, die eben noch nicht so bekannt sind. Also ich sag mal, selbst wenn jemand so einen Spiegel-Bestseller oder so geschrieben hat, das ist dann schon so fast schon zu viel.
Ja.
So. Es geht so um die kleine, kuschelige Bookstagram-Bubble so ein bisschen. Also muss jetzt nicht jemand sein, der auf Instagram aktiv ist. Wir haben das Ganze übrigens auch auf Threads gepostet.
Threads.
Threads, wo ich ab und zu mache. Da gibt's aber überhaupt noch fast gar keine Resonanz darauf.
Ja.
Ist mir aber auch egal, ich probiere das nur so ein bisschen auf. Aber falls ihr auf Threads seid, könnt ihr uns da gerne auch folgen. Und ja, also genau, wir lesen einfach Vorschläge von euch, wir lesen die mal an und werden das in der einen oder anderen Folge dann einfach mal ganz unangekündigt mit reinnehmen, dass wir 5 Minuten über Bücher sprechen, die wir gelesen haben.
Genau, ich denke mal Montag bei Harry Potter werde ich schon mein erstes Buch vorstellen. Denn, unterhalten, ich mache direkt eine Ausnahme von unserer eigentlichen Regel, weil eigentlich die hat schon viele Bücher geschrieben und ist, glaube ich, auch schon bekannter. Also würde ich jetzt nicht als unbekannt zählen. Aber ich kenne sie selbst und würde da halt einfach ein bisschen unsere Cloud, ne, Cloud abgeben. Mhm. Einfach aus persönlichen Gründen.
Ja gut, das ist ja auch nochmal was anderes und eben. Auch durchaus erlaubt.
Außerdem muss man ja irgendwo anfangen, ne? Wir haben auch schon ganz viele Sachen verlinkt bekommen, ganz viele Bücher. Und da sind auch spannende Sachen bei. Da habe ich auch schon ein bisschen reingestöbert und so. Es wird also was kommen. So, zweite Sache auf meinem Zettel. Lieber Max, ich habe das heute umständlich mit dir abgesprochen. Du hast mich ein bisschen gekitzelt, ne? Hast ein bisschen Spaß mit mir gemacht.
Ein bisschen.
Ein bisschen. Hast du ein bisschen genossen, glaube ich auch. Wir haben ja hier und da schon mal einen Spendenstream gemacht. Und ich möchte, ich werde euch das unten Shownotes nennt man das.
Jetzt, genau. Ich wollte gerade die ganze Zeit Shoutouts sagen.
Und dachte, in die Shoutouts. Falsch. Nein, in die Shownotes werde ich das packen. Und zwar die AG Tierschutz, Pferde und Co. e.V. Denn, ne, also neue Zeitrechnung, Ramon zieht mal wieder um. Ne, also ein neuer Abschnitt im Podcast beginnt. Ich zieh mal wieder um. Ist ja jetzt in der Podcast-Karriere schon ein, zweimal passiert. Zweimal. Zweimal ist es in der Podcast-Karriere schon passiert. Und da, wo ich hinziehe, ist in der Nähe, im Finstal, gibt es da eben diesen Tierschutzhof. Da sind, auf der Homepage schreiben sie, glaube ich, dass sie gequälte Nutztiere dort aufnehmen. Da gibt es Ziegen und Katzen und Pferde und zwei Esel. Ich freue mich so über diese zwei Esel. Genau, und da werde ich nämlich hinziehen und da werde ich mich dann auch, werde ich auch Mitglied werden in diesem Verein. Und, egal, jedenfalls machen wir wieder über unseren Tollkühn-Account bei betterplace.org, werde ich quasi wieder deren Spendensammlung durch uns unterstützen und werde dann den Link unten in die Shownotes packen und dann könnt ihr, wenn ihr Bock habt, da draufklicken. Die sammeln da jetzt aktuell für Siggi und Luca, die haben medizinische Hilfe gebraucht und da sind jetzt irgendwie Rechnungen offen und ist ein kleiner Verein, spendenfinanziert und so, ihr kennt solche Sachen und die sammeln da jetzt quasi aktuell für diese beiden, also für ein Ziegerich, den Siggi und ein Pferd, genau. Ich habe jetzt ganz viel geredet, aber ich glaube, es hat am Anfang direkt schon jeder verstanden, worum es mir eigentlich geht, oder?
Ja, ich denke schon.
Ja, jedenfalls kann man da spenden und falls ihr irgendwie eine Mark übrig habt, dann könnt ihr die da gerne spenden. Das wäre super, da würde ich mich sehr freuen und dann sammeln wir da ein bisschen was zusammen. Ich gucke mir das morgen an und dann packe ich den Link dann in die Beschreibung und dann könnt ihr euch das auch angucken. Ich werde es bei Instagram teilen, auf dem Discord und überall und überhaupt. Ja, genau, ja, jetzt habe ich es.
Viel erzählt. Ja, du ziehst nochmal um. Ich hoffe dann erstmal nicht mehr.
Nö, also haben wir eigentlich nicht vor.
Also ich bin schon froh, dass ich dir bei dem Umzug nicht wieder helfen muss.
Also du kannst gern.
Nee, danke. Also wenn, dann würde ich nur Jan vorbeifahren.
Das ist auch okay. Also wenn du Jan vorbeibringst zum Umzug, ja, wenn du uns den ausleihst und hierher fährst, dann mache ich dir einen großen Topf von meiner Mutter gesegneten Kartoffelsalat.
Das wäre schön.
Ich locke dich.
Aber ich glaube, Jan hat keine Lust.
Du kannst ja einfach mal unverbindlich anfragen. Du kannst ja mal sagen, Mensch, Jan, was hältst du davon? Wir beide, ein kleiner Roadtrip nach Karlsruhe.
Dann mit Ramon und ich wieder da sitzen, Kartoffelsalat essen können, während Jan schleppt. Ja.
Ja.
So war es nämlich bei deinem vorletzten Umzug.
So ist es, ja. Finde ich gut.
Weiß ich nicht.
Warum nicht? Ja, schauen wir mal.
Weißt du, wer auch einen kleinen Roadtrip gemacht hat?
Oh, Übergangsmax.
Hurin. Denn wir sind im Silmarillion. Wieder zurück.
Ja, back to the roots.
Genau, es kommen ja auch Ends vor heute, also back to the roots.
Oh, sehr gut, ja. Nicht schlecht.
Und wir lesen heute, oder wir haben gelesen, Kapitel 22 vom Untergang Doriath.
Ja, und also ich muss jetzt was Spaßiges wieder.
Ja, aber, ach komm, mal so ein bisschen kitzelt es dich schon, oder?
Das Ding ist jetzt, ich frage mich, ob ich die Illusion aufrechterhalten soll, ja, oder ob ich einfach ehrlich sein soll. Diese beiden Möglichkeiten gibt's, das musst du mir jetzt mal sagen.
Nein, du darfst ruhig ehrlich sein.
Max, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ne, gibt es eine Seite in mir, die keine Lust mehr auf Silmarillion hat.
Ja, ich weiß.
Ja, und...
Aber komm, ich glaube, es ist einfach zu viel des Dramas jetzt zum Schluss.
Ja.
Aber an sich ist es schon auch irgendwie noch geil.
Aber es wird doch auch einfach nicht mehr besser in dem, was da jetzt noch kommt. Also es geht ja einfach nur noch alles unter. Also auf unserem Standpunkt, wir haben Herr der Ringe gelesen und dieser Landstrich, diese Ländereien, wo diese Geschichte gerade spielt, gibt es zu dieser Zeit nicht mehr. Das ist alles weg, das ist alles untergegangen.
Nicht alles.
Ja, außer diese eine Insel, wo der Grabstein draufsteht.
Ja, genau.
So, ja.
Ja. Also bitte, ich meine, das ist doch was.
Ach ja, na dann. Nehme ich alles wieder zurück, jetzt habe ich richtig Bock.
Ist denn wirklich alles untergegangen? Nein, diese eine Insel, wo Mutter und Sohn begraben liegen, nachdem die unglaubliches Leid verursacht und ertragen mussten, das ist noch übrig.
Das ist noch da, ja. Oh Mann. Aber ja, Roadtrip. Der gute Hurin wird nach, was sind es, 23 Jahren Gefangenschaft?
28 Jahre.
28 Jahre Gefangenschaft.
Aber bevor, ganz kurz nur, ich habe in diesem Kapitel aber noch zumindest einen Twist für dich. Dieses Kapitel ist nämlich sehr interessant, wenn man sich damit befasst, wie Tolkien geschrieben hat und wie Christopher Tolkien das dann zusammengestellt hat.
Okay.
Also da gibt's heute noch mal so ein bisschen, ne, ich möchte zumindest ein wenig an den Schriftsteller in dir appellieren oder diesen Schriftsteller ein wenig kitzeln.
Kitzel mich.
Mit einer ganz langen Feder kitzel ich an deinen haarigen Schriftsteller-Hobbit-Füßen. Und ich glaube, das wird für dich noch ganz interessant.
Ja, ich bin gespannt. Kann ich das, wenn mir das gefällt, auch das zu meiner Lieblingsstelle wählen?
Ja, von mir aus.
Weil ansonsten wäre das ja in diesem Kapitel, welcher Tod gefällt mir am besten? Ne? Also.
Es gibt auch nicht sterbende Dinge, die schön sind.
Ach, du meinst die Stellen, wo sich dann Leute verkrachen, bevor sie sterben? Also, ich will es jetzt auch nicht einfach. Max, lass uns einfach ins Kapitel gehen. Ich will da jetzt nicht nur drauf rumhacken.
Ja, ja. Du meinst, in dem Kapitel wird schon genug aufeinander rumgehackt.
Da wird reichlich aufeinander rumgehackt.
Also, Morgoth sah und es war gut.
Ja, ja.
Er hat sich nämlich gedacht, geil, habe ich gut gemacht. Mhm. Familie Hurin ist erledigt, weitestgehend, aber ich bin noch nicht fertig. Denn Morgoth hat ja Thingol und Melia noch im Blick und die findet er besonders, ja, von denen fürchtet er sich so ein bisschen und die hasst er besonders.
Ja, weil es ja auch Melians Gürtel einfach noch gibt, ne? Und da kommt er nicht so richtig durch und will da eigentlich die ganze Welt erobern.
Ja.
Und dann gibt es da noch diese doofe Melian, die ihn davon abhält.
Genau. Und deswegen lässt Hurin so in etwas geheucheltem Mitleid einfach mal frei. Wie gesagt, nach 28 Jahren. Hurin glaubt Morgoth nicht. Also, ne, das ist so, ja, okay, du lässt mich frei, aber nicht aus Mitleid, das ist mir schon klar, aber ich gehe jetzt. Ich finde die Beschreibung von ihm ganz gut. 28 Jahre lang hat er in Angband gefangen gesessen und er war nun von düsterem Aussehen. Haar und Bart waren weiß und lang. Doch ging er ungebeugt. Er trug einen großen schwarzen Stab und hatte ein Schwert umgegürtet.
Das finde ich eigentlich ganz cool in dem Kapitel, weil alle gruseln sich jetzt irgendwie von ihm, weil auf der einen Seite denken sie, er ist Morgoths Diener, sieht irgendwie so ein bisschen aus, weil er sich auch frei bewegen darf, und auf der anderen Seite sieht er halt einfach gruselig aus mit seinem Outfit und so, und niemand erkennt ihn so richtig, und deswegen wird er gemieden und Leute haben Angst vor ihm. Ja.
Ja, genau, es wird ja auch schon nach Hithlum Nachricht gesandt, dass da jemand kommt, und dann kam er da auch mit so schwarzen Reitern und alle sind so ein bisschen so, oh, ist wieder so einer von Morgoths Dienern, und seine eigene Sippe schaut ihn dann nicht mehr so wirklich an, und ja, das gefällt ihm dann auch nicht so wirklich. Wir haben übrigens auch eine hübsche Karte, die gibt's beim Tolkien Gateway, The Wanderings of Hurin. Wenn wir dran denken, verlinken wir die auch in den Shownotes.
Oh Gott.
Da sieht man den Weg so ein bisschen eingezeichnet, wie er halt von Angband erst nach Hislum geht, da dann nicht so wirklich, glücklich ist, sag ich mal. Und dann ist sein nächstes Ziel, im Grunde ja dann schon direkt, was ist sein nächstes Ziel? Gondolin.
Mhm. Ja.
Geht aber auch nicht so wirklich gut aus. Also wir haben jetzt auch erstmal so, Hurin latscht so ein bisschen die verschiedenen Stationen seines Lebens ab oder dem Leben seiner Kinder teilweise.
Mhm, ja.
Und es ist alles eher so, ein bisschen ungeil, sage ich mal.
Ganz, ganz wichtig ist ja auch noch, Hurin steht noch immer unter diesem Bann Morgoths, ne? Er hat ja nur das gesehen oder nur durch Morgoths Augen gesehen. Morgoth hat ihn sehen lassen, was er sehen sollte. Und alles ist so ein bisschen verschwommen und eben muss nicht hundertprozentig der Wahrheit entsprechen.
Mhm.
Und er ist eben noch immer unter diesem Schatten. Ne? Das ist ja auch wichtig, weil eben dieser Schatten nachher dann von ihm abfällt und er einfach die Wahrheit erkennt.
Ja.
Ja.
Gerade in Bezug auf Melian und Thingol ist das ja dann wichtig.
Genau, ja.
Mhm. Aber erstmal haben wir dann, finde ich persönlich, einen ganz, ganz tragischen Moment. Weil, und zwar in mehrfacher Hinsicht im Grunde. Weil Hurin macht sich auf dem Weg nach Gondolin, findet aber natürlich den Weg nicht so wirklich. Er weiß ja auch nur so ungefähr, wo das liegt.
Mhm.
Aber die Adler sehen ihn. Und es ist dann Thorondor selbst, der große Adler, der zu König Turgon in Gondolin fliegt und ihm berichtet, dass da eben Hurin ist. Und der kann das zuerst gar nicht glauben, sondern muss euch täuschen. Und der Adler ist dann, das finde ich auch übrigens sehr gut, ne? So hier, ihr habt euch geirrt. Nicht so, sagte Thorondor. Können Manwes Adler so irren, Herr? Längst wäre dein Versteck dann vergebens.
Ja.
So ein bisschen erstmal noch so hier eine Klaue auf den Tisch gepatzt, ne?
Ja.
So,
sei mal nett zu uns.
Und Turgon sagt, Hurin Talion hat sich Morgoths Willen ergeben, weil das, denkt er, ist die einzige Lösung zu diesem Rätsel, dass er da frei rumläuft. Sein Herz ist verschlossen.
Ja, also kriegt er keinen Einlass, wird nicht nach Gondolin gebracht.
Ja, und das möchte er ja dann eigentlich wieder rückgängig machen. Also er sitzt ja dann da und lange sitzt er in Gedanken. Und bestürzt erinnert er sich an die Taten Hurins vor Dorlomien. Und er schloss sein Herz auf und schickte nach den Adlern, dass sie Hurin suchten und ihn nach Gondolin brächten, wenn sie es vermöchten. Doch es war zu spät und sie sahen ihn nie wieder, ob in Licht oder Schatten. Das ist wieder so ein knapp vorbei.
Ja, ist wieder so, ja, tragisch halt einfach, ne? Ja, und dann besinnt Turgon sich und sagt, vielleicht lassen wir ihn, und dann ist weg.
Ja.
Schade.
Ja, und Hurin steht in Richtung Gondolin schauend, quasi auf einem großen Fels, und schreit so in diese Landrichtung quasi nach Turgon, und dass er ihn quasi vergessen hat und vergessen hat, was auf dem am Fen von Serech passiert ist und so weiter. Also, ich meine, man darf ja nicht vergessen, die Edain haben ihn ja, also haben Turgon ja damals gerettet und da ihm den Rückzug gesichert. Ja. Dadurch wurde Hurin ja überhaupt erst gefangen genommen.
Ja.
Ja, und das ist natürlich ziemlich doof.
Bisschen.
Tragisch. Ist was für Katharsis-Fans.
Ja. Also, falls ihr richtig Bock auf Katharsis habt, ne, dann wartet mal ab. Ja. Irgendwann wird sie bestimmt einsetzen.
Ja, und so gibt Hurin dann unfreiwillig und ohne es zu wissen, Gondolins Position dem Feindpreis, zumindest ungefähr.
Genau, so eine grobe Vorstellung hat Morgoth dann davon, wo Gondolin liegt, weil wir wissen ja, Gondolin und Nargothrond waren Morgoth, genau, immer verborgen. Und Gondolin eben noch, und Nargothrond ist ja gefallen.
Ja, vielleicht spielt das ja im nächsten Kapitel nochmal eine Rolle.
Meinst du?
Könnte aber ja dann auch mal gut ausgehen.
Das ist bestimmt
Kapitel 23 von Tuor und dem Fall Gondolin.
Ah, vielleicht ist es ja aber so wie ein Polizeifall, weißt du?
Ja, der Fall Gondolin.
Ja, der Fall Gondolin ist das.
XY ungelöst. Morgoth in Gondolin.
Alles nur ein großes Missverständnis.
Ich sage Ihnen doch, er ist einfach nur auf dem Adlercode ausgerutscht.
Boah, kennst du noch, bei RTL gab es immer, hieß das Verrückte Nachbarn oder keine Ahnung? Irgendwie, da wurden immer so Fälle, so Nachbarschaftsstreits wurden da nachgestellt.
Oh ja.
Und das ist quasi der Fall Gondolin.
Nachbarschaft schreit Gondolin und ankommt. Ja. Zwar weite Distanz, aber auch hier kann man im Nachbarschaftsklinisch
im Grunde liegen. Im Grunde ging es eigentlich immer noch darum, dass Turgon so Gartenzwerge, die Hose runterlassen und den nackten Arsch gerne Angband zeigen. Das ist eigentlich der Grund für den Streit.
Ja, aber er macht das mit echten Zwergen.
Ja, und Morgoth die arbeiten da in Schicht. Ja,
ist irgendwie ein blöder Job, aber wird gut bezahlt. Ja. Könnte ich auch machen.
Ja, steht da halt immer so ein Zwerg an der Grenze und zieht die Hose runter. Die nicken sich dann morgens beim Schichtwechsel auch immer so. Grüß dich.
Oh, sehr gut, der Wind weht nach Angband. Ich habe Bohnen gegessen.
Sehr schön. Na. Oh, trägst du heute einen lustigen Hut dazu? Zauberhaft.
Sogar zwei. Frag nicht, wo der zweite ist.
Wir alle wissen, wo der zweite ist. Aber ja, Nachbarschaftsstreit, Angband, Gondolin. Aber Gondolin lassen wir ja jetzt, nachdem wir es
also,
unabsichtlich verraten haben, lassen wir es hinter uns.
Ja. Hurin legt sich irgendwo da mal schlafen und im Schlaf hört er dann Morwins Stimme. Und dann kommen wir auch an eine Stelle, die wir ja schon quasi gelesen haben.
Kinder-Hurin.
In den Kindern Hurins, ja. Genau. Denn Hurin findet Morwin da, wo halt sein Sohn begraben liegt. Und ich finde, ich glaube, mich kriegt diese ganze Tragödie noch ein bisschen mehr als dich, weil ich finde manche Formulierungen dann aber auch einfach so gut.
Also, ja, es ist schon schön, eben so ein trauriges Schön. Ne? Also ich finde die Stelle natürlich auch schön, wenn Morwin dann fragt, was steht auf diesem Stein, und ich habe nur noch bis zum Sonnenaufgang, und Hurin sagt dann einfach, oder sagt es ihr eben nicht so, ne? Und sie sitzen einfach schweigend da, bis Morwin dann stirbt. Es ist halt so traurig schön. Ja,
und ich finde halt auch dieses so, wie es dann heißt, doch Hurin blickte den Stein nicht an, denn was dort geschrieben stand, wusste er. Und er bemerkte, dass er nicht allein war. Das ist so ein bisschen so diese niedergeschlagene Traurigkeit. Er braucht sich das nicht mal ansehen, er weiß es ja eh.
Ja.
Ja, und dann haben wir auch nochmal ausgeführt eben, dass diese Stelle, das hatte ich ja letztes Mal nur erzählt, im Kinderhurin steht das ja gar nicht, dass dann eben, als das Land im Meer ertränkt wird, diese Stelle hier als Insel weiter existieren wird.
Mhm, genau. Ja, Morwin stirbt dann eben und kriegt da dann auch ihr Grab, und er schreibt sie mit auf den Stein. Traurig.
Aber nicht schön.
Zumindest liegt sie bei ihrem Sohn.
Ja.
Ob das jetzt irgendwie was Gutes ist oder nicht.
Ja.
Wollen wir uns schönen Dingen zuwenden?
Ja, welchen denn?
Ja, gibt keine. Wir gehen nach Nargothrond, lieber Max.
Wow.
Ja, wir kommen nach Nargothrond. Wir wissen, da hat Glaurung sein Unwesen getrieben, hat einen Schatz zusammengehortet, hat alle getötet und vertrieben, die dort gelebt haben. Und Mim, der gute Zwerg, hat sich da eine Behausung geschaffen und trifft jetzt auf Hurin.
Ich finde das übrigens irgendwo echt gut. Hättest du gedacht, dass wir Mim nochmal treffen?
Den hatte ich ein bisschen, glaube ich, vom Schirm verloren. Vergessen könnte man es nennen. Aber ja, natürlich muss auch dem noch sein gerechtes Schicksal zugeführt werden.
Ja, gerecht, je nachdem, wie man es sieht. Ne? Ich meine, wir wissen ja, im Grunde ist ja diese Kinder-Hurins-Geschichte immer sehr schwer nur einzuordnen, weil gerade das, was mit Mim genau ablief, das wissen wir ja quasi durch Erzählungen auch nur. Und wer weiß, wie Hurin das gesehen hat wirklich, ne?
Ja, da ist er, da spielt es dann wieder rein, ne? Was hat Morgoth ihn sehen lassen, ne? Also, wie hat er diese...
Wir hatten ja schon uns in der Folge damals drauf geeinigt, dass Mim wahrscheinlich schon ein kleiner Drecksack ist.
Ja, schon.
Aber ich mag es, wie er sich jetzt vor Hurin hinstellt und quasi sagt, ja hier, ne, ich bin Mim, und ehe die Stolzen noch über das Meer kamen, hatten Zwerge schon die Hallen von Nulukizdin gegraben. Ich bin nur zurückgekehrt, um zu nehmen, was mein ist, denn ich bin der Letzte meines Volkes. Könnte manchen vielleicht sogar imponieren, so ein bisschen, und irgendwie kann man ja sogar argumentieren, dass er da ein gewisses Anrecht dann drauf hat, aber bei Hurin ist er halt völlig an der falschen Adresse.
Hurin sagt nein.
Der erklärt, er erklärt ihm halt, wer er ist und dass er genau weiß, wer den Drachenhelm von Dol Lomin verraten hat.
Mhm.
Und Mim ist direkt so, oh nein, verschone mich. Und Hurin sagt nein.
Batz, tot, erschlagen.
Ja. Und dann wandert er durch Nargothrond und sieht sich diese ganzen Schätze an. Aber er nimmt nichts, bis auf eines.
Mhm.
Nämlich ein Zwergenband, das von den Zwergen einst für Felagund geschmiedet wurde. Das, wie heißt es denn jetzt nochmal? Naugrim?
Nee.
Nee, Naugrim waren ja die Zwerge. Das Nauglamir.
Nauglamir, genau.
Das Halsband der Zwerge. Mhm. Das ist das Einzige, was er mitnimmt. Und das bringt er nach
Menegroth.
Genau, nach Doriath. Finde ich auch ganz interessant. Das ist so ein bisschen, er hat ja diesen Riesenschatz und nimmt nichts davon mit. Und außer das eine Stück, mit dem er Thingol am Ende genau schaden kann.
Mhm. Ja, clever. Da auch wieder die Frage, ne, inwieweit hat er Morgoth einfach noch seine Finger im Spiel und lenkt da auch noch so ein bisschen die Geschicke, ne?
Ja, das ist...
Weil der hat ja schon auch noch diesen Bann da auf Hurin und vielleicht hat er da so einen Schubs. Ach, nimm doch hier, nimm dieses Geschmeide für den Hals mit.
Ich meine, man muss sagen, die Menschen... zu dieser Zeit, man sieht das ja auch übrigens an Morwen, die quasi selber so ein bisschen den Zeitpunkt ihres Todes bestimmt.
Mhm.
Was ja auch nochmal, oder zumindest so vorausahnt, was ja auch nochmal so eine ganz, ja, was man verbindet man ja schon ein bisschen mit Numenor, so, dieses ganze Verhalten. Das ist halt noch so eine Menscheneigenschaft der ganz alten Menschen.
Ja.
Und Turin hat halt diesen Groll auf Thingol und allein, dass er diesen hat, den quasi Morgoth so befeuert hat, das kann halt schon einfach dafür sorgen, dass Hurin eben genau weiß, instinktiv, so mit dieser menschengegebenen Voraussicht auch einfach, die diese großen Menschen damals noch hatten, was er hier mitnehmen muss, um es Thingol am Ende vor die Füße zu schmeißen.
Hat er quasi einen Fingroll, oder?
Wow, ja.
Okay. Danke, danke, ich bin die ganze Woche hier.
Ja. Vor Thingol, also Thingol empfängt ihn sogar ganz freundlich und sogar in Ehren, ne? So, also auch wenn er sich wundert, dass er überhaupt freigekommen ist, als Morgoth gefangen hat. Und Hurin wirft ihn dann das vor die Füße und sagt, hier, empfange du deine Gebühr für freundliche Aufnahme meiner Kinder und meines Weibes, denn dies ist das Nauglamir, viele Elben und Menschen dem Namen nach bekannt, und ich überbringe es dir aus der Dunkelheit von Nargothrond, wo dein Blutsverwandter Finrod es hinterließ, als er mit Beren Barahirs Sohn aufbrach, um den Auftrag Thingols von Doriath zu erfüllen.
Ist schon auch ein Power-Move, dem das Ding einfach vor die Füße zu werfen.
Ja, aber dann kommt nämlich der eigentlich viel größere Power-Move. Dann kommt nämlich Melian.
Ja.
Ich muss sagen, Melian, immer wenn die auftritt, ist schon so ein bisschen, hat schon immer so ein bisschen Lieblingsstellen-Ding.
Ja, schon.
Also ich finde, Tolkien kann das schon gut, dass er diese weisen Figuren auch darstellt. Denn Melian sagt, also erstmal muss man zu sagen, ne, Thingol, Daumen hoch, der beherrscht hier seinen Zorn, ist ja nicht immer so. Und Melian sagt dann, Hurin Thalion, dich hat Morgoth behext. Denn wer mit Morgoths Augen sieht, ob freiwillig oder gezwungen, sieht alle Dinge krumm. Lange wurde Turin, dein Sohn, in den Hallen von Menegroth gepflegt und geliebt und geehrt wie ein Sohn des Königs. Und nicht des Königs Wille, noch der meine war es, dass er nie mehr nach Doriath zurückkam. Und später wurde dein Weib und deine Tochter hier in gutem Willen beherbergt. Und mit allen Mitteln, die uns zu Gebote standen, haben wir versucht, Morwen vom Weg nach Nargothrond abzuhalten. Mit Morgoths Stimme schillst du jetzt deine Freunde.
Ist eine Ansage.
Ja, und das ist dann auch so der Moment, wo Hurin da steht und Melian anblickt und ihr in die Augen schaut und und dann, ganz wichtig, ne, und dort in Menegroth, dass Melians Gürtel noch immer vor dem Dunkel des Feindes bewahrte, erkannte er, was alles in Wahrheit geschehen war und kostete endlich das ganze Leid, das Morgoths Baugleben zugemessen. Und er sprach nicht mehr vom Vergangenen, sondern hob sich bückend das Nauglamir von Thingols Stuhl auf und gab es ihm und sagte, empfange nun, Herr, das Halsband der Zwerge als Gabe von einem, der nichts hat und als Andenken an Hurin von Dol Lomin, denn mein Schicksal ist nun erfüllt und Morgoths Zweck erreicht, doch ich bin sein Knecht nicht länger. Also diese Heilung von Hurin ist tatsächlich meine Lieblingsstelle in dem Kapitel.
Übrigens. Ja, ja doch, unterschreibe ich. Also es ist, man hätte den natürlich jetzt auch irgendwie in diesem blinden Wahn noch völlig in den Untergang laufen lassen können, aber es ist schon schön, dass der so ein Mini-Happy-End für sich hat, dass zumindest dieser Bann von ihm fällt und er die Wahrheit kennt. Das ist ja eigentlich schon recht viel wert.
Ja, definitiv.
Also nicht in diesem blinden Wahn und in dieser Lüge einfach noch zugrunde zu gehen, sondern zumindest die Wahrheit kennen.
Er zieht dann von dannen und das heißt halt, dass er dann auch sich zuletzt dann ins Westmeer stürzt und so endet. Aber es ist halt doch irgendwie, er geht halt in einer geheilteren Seele, sage ich mal, als es vorher möglich gewesen wäre.
Also es wird zumindest angenommen, dass er sich ins Meer stürzt, ne? Also
ja,
vielleicht ist er auch immer noch unterwegs, man weiß es nicht, vielleicht taucht er in Rings of Power zweite Staffel nochmal auf oder so, weiß ich nicht.
Vielleicht bist du Hurin.
Maybe.
Rings of Power Staffel 2, Hurin taucht auf und alle sind immer ruhig und lesen, was, warum?
Was? Und dann begründen die es das nur mit dieser Stelle, dass sie sagen, ja, vielleicht ist er ins Meer gegangen.
Aber warum hat er dann so lange gelebt? Der ist in so ein Zeitloch gefallen.
Ja, Zeitreise. Und ist dann mit einem kommt ein zweiter Komet.
Rings of Power bringt Zeitreise nach Herr der Ringe.
Geil. Ja.
Ach, schön.
Und landet dann mit einem zweiten Kometen auf der Erde.
Ja, finde ich sehr gut.
Finde ich super.
Nee, Moment. Was ist zweiter Komet? Das ist Hurin.
Ja, würde ja vom Aussehen her zumindest jetzt passen, oder?
Ja. Ja, ein bisschen Magie gelernt. Ja. Der ist in so ein Zeitloch gefallen und hat da mit Tom Bombadil erstmal richtig was getrunken und der hat ihm Tricks gezeigt.
Ordentlich ein Pfeifenkraut genascht und dann, jetzt kann er zaubern. Oh, Bombadillo, ey.
So, Fantheorie, so ist es.
Ja, ist ein tollkühner Kanon.
Auf jeden Fall haben wir dann aber Hurin wirklich hinter uns gelassen.
Mhm.
Ist keine schöne Reise gewesen.
Geht so. Aber zum Glück wird es ja jetzt besser.
Weil jetzt geht es ja nur noch erstmal um Doriath.
Genau. Ne, weil Thingol, der sagt sich, der hat eine richtig gute Idee. Weil es gibt ja, wir dürfen ja nicht vergessen, das Buch, das wir gerade lesen, heißt ja das Silmarillion. Ne?
Mhm.
Und da steckt ja Silmaril drin und wir erinnern uns, das ist einer dieser wunderbaren Steine, die so wunderschön sind. Beren und Lúthien hatten sich damals aufgemacht nach Angband und haben dem guten Morgoth einen Silmaril aus der Krone gestohlen.
Oh, wie gut war Beren und Lúthien, bitte?
Oh, das war so wunderschön.
Also,
hoffentlich tauchen die nochmal auf.
Wir haben ja, ich möchte das nicht verheimlichen, ich lese das Silmarillion gerne mit dir. Und ich bin froh, dass wir das dann gemacht haben. Aber ich verstehe natürlich, wir haben Stimmen in der Community auch, die sagen, Leute, beim Silmarillion bin ich raus. Ist nicht meins, ne? Und ich finde auch immer ein bisschen diese, und damit möchte ich niemandem vor die Schienbeine treten, ne? Ihr wisst das. Oder auf die Füße oder ähnliches. Aber ich glaube, manchmal unter den Tolkien-Fans gibt's so die Neigung dazu zu sagen, ja, du musst das nun mal richtig lesen, dann gefällt dir das. Und dann sage ich halt, nee, es muss einem nicht gefallen. Nee. Also ich finde, es hat sehr schöne Elemente. Ich verstehe aber auch, dass Leute sagen, ist nicht meins. Und das finde ich, ist dann halt auch völlig in Ordnung.
Es hatte super epische Momente, gerade um Feanor und so. Also das war natürlich auch schon alles super tragisch, aber halt mega badass auch. Also
es ist halt auch einfach dieses, ich glaube, im Grunde merkst du jetzt gerade in den späteren Kapiteln, Tolkien wollte halt gewisse Ereignisse erzählen und im Grunde hätte jedes dieser Ereignisse schon ein Buch ausmachen können. Mhm. Und wenn du jetzt, nimm mal dieses Kapitel und du hättest daraus ein Buch gemacht oder also zumindest in Verbindung vielleicht mit Kinder Hurins noch, ne?
Ja.
Oder von mir aus auch sowas wie Beren und Lúthien plus Kinder Hurins plus das Kapitel jetzt. Einfach halt wirklich so die Welt von Doriath nur, ne?
Ja.
Dann hättest du da ja auch einen schönen Bogen, eine schöne Spannungskurve auch hinbekommen, mit auch so einem halben Happy End mit Elwing, die am Ende entkommt mit dem Silmaril und sowas, ne?
Ja.
Also das wäre ja alles möglich gewesen, aber dadurch, dass das alles nur so quasi in einer Nacherzählung stattfindet, Stück für Stück, und sich jetzt in den letzten Kapiteln so die Tragödien überschlagen, das sorgt natürlich dafür, dass das sehr einseitig wird von der Stimmung her.
Ist halt einfach die Tragik, also die großen Ereignisse sind einfach tragisch und es tritt alles sehr, sehr gebündelt auf, ne? Also die kleinen Zwischengeschichten und Ereignisse, die da in so einer ausführlichen Geschichte über diese Ereignisse hätten ihren Platz gefunden, das findet ja natürlich überhaupt nicht statt, ne? Also,
genau.
Also Turin und seine Schwestergeliebte, die hatten bestimmt auch eine richtig gute Zeit. Also da hätten wir ja auch bestimmt viel darüber berichten können.
Ja, aber ich glaube, da sitzt du erzählst dann die ganze Zeit nur und denkst dir so, nein,
oh, jetzt küssen die nicht. Sich schon wieder. Ah, oh Gott. Oh, sie schwand an Alter weg. Turin.
Turin, raus da. Oh.
Mach das nicht.
Turin, nein. Oh, nein.
Schon wieder. Eieiei.
Ja.
Aber ja, ja. Was willst du machen?
Ja.
Wollen wir über Thingols super Idee noch weitersprechen?
Ja, lass uns über Thingols super Idee weiterreden. Also
er hat ja jetzt das Nauglamir, ne? Dieses wunderschöne Halsgeschmeide. Und dann kommt ihm in den Sinn, Mensch, dieses Ding, dieses zauberhafte Erbstück ist schon schön, aber es könnte noch viel schöner sein. Drum gehe ich zu meinen Zwergenbuddies, die hier noch in meiner Stadt leben, und bitte die drum, mir mein Silmarillion, also mein Silmaril, Einzahl, mein Silmaril einfach in dieses Nauglamir einsetzen zu lassen. Dann ist es noch schöner.
Mhm.
Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, Thingol hat da so ein Ding, was das Silmaril angeht. Ja, er ist da so ein bisschen besessen, vielleicht könnte man es, würden die einen würden so nennen.
Ja, ist vielleicht auch so ein bisschen, ich meine, das ist ein Drachenschatz gewesen, ne? Und Hurin war halt alles egal. Aber ist da vielleicht so ein bisschen Fluch von Drachengold dran?
Es ist alles verflucht, Max. Der Silmaril ist verflucht, das Nauglamir ist verflucht, Thingol ist verflucht, Doriath ist verflucht. Das soll
alles zugrunde gehen.
Ja.
Ach ja, im Grunde aber ja, so wie du gesagt hast, Thingol hat den Plan, dass die Zwerge dieses Nauglamir so ein bisschen umformen, damit man den Silmaril da einsetzen kann.
Mhm. Die machen das auch.
Ja.
Richtig gut sogar.
Schon?
Ja. Ja. Aber dann geht's nachher darum, Mensch, sagen Sie mal, Herr Thingol, dieses Erbstück, was Sie da haben, wussten Sie eigentlich, dass das eigentlich den Zwergen gehört? Also dann wäre es ja eigentlich nur ganz fair, wenn wir es wieder in unsere zwergischen Hände überführen. Ist ja jetzt doof, dass der Silmaril da jetzt drin ist, den müssten wir dann auch mitnehmen.
Das ist aber auch so ein bisschen... Also die Zwerge kommen mir gerade vor wie so eine Pen-and-Paper-Gruppe mit so einer richtig dummen Idee, die alle ihre Klugheitsproben vermasselt haben.
Ja, ja. Lieber Herr Elbenanführer, wir müssten Ihren größten Schatz mitnehmen. Was sagen Sie denn dazu? Ja, und Thingol sagt nein.
Ja, also Thingol erkennt halt, okay, ihr wollt eigentlich nur den Silmaril und ist dann richtig wütend und zornig und erkennt auch nicht so wirklich, in welcher Gefahr er ist und sagt dann, wie könnt ihr ungeschlachtetes Volk es wagen, euch zu fordern, etwas zu fordern von mir, Edo Thingol, dem Herrn von Beleriand, dessen Leben an den Wassern von Cui Vernon begann, ungezählte Jahre, bevor die Väter des kurzen Volkes erwachten.
Ja.
Und voll Hoheit in ihrer Mitte stehend, gebot er ihnen mit schimpfenden Worten, ohne Lohn aus Doriath zu verschwinden. Ja, Zwerge sind wütend, bringen Thingol um.
Ey, das ist so ein unscheinbarer, schneller, unepischer Tod. Ja. Der wird halt einfach von den Zwergen erschlagen.
Ja.
Und die sagen sich, okay, wir haben Elbenkönig erschlagen, lass mal jetzt nach Hause gehen.
So starb in den tiefen Kammern von Menegroth Elbe Thingollo, König von Doriath, wo es dann nur noch Thingollo gab, um deinen Witz mal wieder aufzunehmen.
Ja, richtig doof. Ja. Doof gelaufen. Blöd. Ja. Ja, die Zwerge hauen wieder ab.
Übrigens, bevor jetzt die ganzen Eingeweihten kommen mit, ja, wann kommt er denn jetzt zu der Historie dieses Kapitels? Es kommt zum Schluss.
Okay. Dann warten wir da noch drauf. Hast du ja taktisch platziert, dass die jetzt hier alles anhören müssen?
Ja, ja.
Und ich muss auch sagen, hört die Namensliste, also kurzer Spoiler, ich habe die Namensliste gestern schon eingelesen und habe da noch ein paar Süßigkeiten versteckt für euch.
Oh,
ja. Ja.
Muss ich mir die auch anhören?
Nee, du nicht.
Darf ich nicht?
Du bekommst mit, was ich da gesagt habe.
Okay, oh Gott.
Dir wird davon berichtet werden, im besten Fall.
Also virtuelle angezündete Tüten mit Kot vor die Tür gelegt.
Nö. Vielleicht ein Erinner mich, vielleicht.
Ein Erinner mich, okay.
Ja.
Ha.
Ja, schauen wir mal.
Naja, gut.
Aber
ja, die Zwerge denken sich so, oh shit, wir haben den Elbenkönig umgebracht.
Ja.
Wir nehmen das Nauglamion und verschwinden.
Brudi muss los.
Ich stelle mir gerade vor, wie die Zwerge so raus. Und ein Elb so, werte Zwerge, Brudi muss los.
Sorry, Brudi muss los. Ja, und sie fliehen.
Ja. Und aber sie fliehen nicht so wirklich, denn sie werden aufgegriffen und bis auf zwei.
Erschlagen.
Ergingen alle der Verfolgung, wurden erschlagen und das Nauglamir wurde zu Melian gebracht.
Mhm.
Und in Nogrod zurück, also in der Zwergenstadt, berichten die Zwerge dann, was passiert ist.
Ja, aber erzählen auch nur so die halbe Wahrheit.
Ja, genau. Ne? Also das ist so ein bisschen, die Zwerge seien getötet worden auf Geist des Elbenkönigs, der ihnen keinen Lohn geben wollte. Ist jetzt nicht ganz richtig.
Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Mhm.
Ne? Ist jetzt wieder so ein Fall von verrückte Nachbarn. Nee, teuflische Nachbarn hieß. Nee, wie hieß denn?
Groß war da der Zorn der Zwerge von Nogrod. Und laut klagten sie um die toten Brüder und großen Schmiede. Und sie rauften sich die Bärte und weinten. Und lange saßen sie und sannen auf Rache.
Und was ist da die beste Lösung für so ein Problem?
Krieg,
genau. Einfach Krieg. Mhm. Ja, ja.
Also die Zwerge in Belegos, die verweigern ihre Hilfe, die wollen sie sogar davon abbringen, aber hilft nichts. Ein großes Heer zieht aus Nogrod über die Ebene nach, ja, Richtung Westen, Richtung Beleriand.
Ja.
Oder durch Beleriand, Richtung Doriath. Ja, und das Problem ist, Melians Gürtel hat quasi ein Verfallsdatum.
Ja, weil Melian, die fällt jetzt in so Trauerstarre und...
Aber ja. Komm, also auch hier, ich bin heute groß in Vorleselaune.
Ja, leg los.
Weil, also Melian und Thingol ist ja schon auch eine Liebesgeschichte. So. Und ich weiß, wir haben so unsere Probleme mit Thingol gehabt zum Teil. Ich mag das aber nicht, den so total kacke zu finden. Und muss sagen, eine schwere Wandlung war über Doriath gefallen. Melian saß lang schweigend neben Thingol, dem König. Und ihre Gedanken gingen zurück in die sternenbeschienenen Jahre und zu ihrer ersten Begegnung unter den Nachtigallen von Nan Elmoth in den vergangenen Altern. Und sie wusste, ihr Abschied von Thingol war Vorbote eines größeren Abschieds. Und das Schicksal von Doriath war nah. Denn Melian war vom göttlichen Geschlecht der Valar und sie war eine Maia von hoher Kraft und Weisheit. Aus Liebe zu Elbe Thingolo aber hatte sie die Gestalt der älteren Kinder Iluvatars angenommen. Und in dieser Vermählung banden sie die Fesseln des Fleisches von Ada. In dieser Gestalt gebar sie ihm Lúthien Tinúviel und in dieser Gestalt erlangte sie Macht über die Stoffe von Ada und durch Melians Gürtel blieb Doriath lange Alter hindurch vor dem Unheil ringsum bewahrt. Doch nun war Thingol tot und sein Geist war in Mandos Hallen gegangen und eine Wandlung kam mit seinem Tode auch bei Melian. So geschah es, dass ihre Macht zu jener Zeit aus den Wäldern von Neldoreth und Rhaegon genommen wurde und der verzauberte Fluss Esgalduin sprach mit anderer Stimme und Doriath lag seinen Feinden offen.
Ja.
Das ist schon schön. Das ist so schon traurig.
Ja. Und wo du gerade sagst, viel vorlesen heute, ne? Wart mal am Montag ab, Max, wenn wir Potter besprechen. Ich muss auch viel vorlesen, denn es gibt da viele Stellen, die ich mit dir teilen möchte.
Musst du eine Trelawney-Stimme haben?
Oh, sehr gut. Oh ja. Ja. Hiermit verspreche ich werde am Montag eine Trelawney-Stimme haben.
Okay.
Ich weiß noch nicht, wie sie klingt, aber.
Du hast das Kapitel schon gelesen, ne?
Ja.
Oh, ist Malfoy nicht eine. Ja, egal. Darum geht's hier jetzt nicht. Der war
so.
Für dich, Peony. Potter.
Potter. ja, Melians Gürtel ist weg. Die Zwerge kommen, um Krieg zu führen.
Melian sagt, bittet Marblung noch, Nachricht nach Lúthien und Beren zu schicken und den Silmaril zu verwahren. Und sie geht dann davon.
Ja.
Und ging in das Land der Valar, jenseits des Westmeeres, um in den Gärten von Lórien, von wo sie gekommen war, über ihr Leid nachzusinnen. Und in dieser Geschichte ist von ihr nicht mehr die Rede.
Ja.
Aber vielleicht sieht sie da Thingol ganz schnell wieder und dann sind sie da vereint und können da über die Wiesen tanzen.
Das wäre natürlich oder sich schön. Also
paar Jahrhunderte lang anschauen.
Das ist ja das Gute, was die Elben angeht, ne? Also, die kommen ja nochmal wieder im besten Falle. Das ist ja ganz schön.
Ja.
Aber. Das Schöne an diesem Kapitel, Beren und Lúthien haben ein Comeback. Ist das nicht schön?
Ja, das ist schon ziemlich gut.
Ja, also natürlich unter tragischen Umständen auch, ne? Also ihnen wird ja eben dieses Nauglamir mit dem Silmaril gebracht.
Ja, ist schon eher doof.
Ja.
Der ganze Umstand.
Und Bären checkt dann auch so, ach ja, das ist ja der, den wir da aus Angband geholt haben. Aber zumindest kann dann Luthien dieses Geschmeide tragen und ist einfach das Schönste überhaupt.
Das ist krass, oder? Also vor allem, ich muss halt auch dazu sagen, man kann sich das halt auch einfach gut vorstellen, weil wir schon so viel über Luthien wissen und was da so hintersteckt, ne? Und dann kann ich mir das schon wirklich sehr gut vorstellen, wie sie dieses Geschmeide anlegt mit dem Silmarillion. Das ist dann einfach so die, ja, wie heißt es, etwas Schöneres hat es in Mittelerde nie gegeben.
Nö, die ist einfach wunderschön.
Wir erfahren auch alles über Berend und Luthiens Familie.
Mhm.
Die haben nämlich Kinder bekommen.
So ist es, einen Sohn, also einen Mann. Sohn
eigentlich. Und der hat dann Nimloth geheiratet und hat zwei Söhne, Eloret und Elorin, und eine Tochter namens Elving. Das möchte ich auch vorlesen, der Name ist nämlich sehr schön. Elving mit Namen, was Sternengischt bedeutet. Denn sie war in einer Nacht geboren, in der die Sterne in der Gischt des Wasserfalls von Lamthir Lamath glitzerten, neben dem Haus ihres Vaters.
Schee.
Ich meine, weißt du so, stell mal vor, irgendwo ist das ja auch, da muss man nicht auf sein Schicksal vertrauen, ne? Ich meine, stell dir mal vor, du hast so ein Kind, das nennst du dann Elvin, weil wegen so einer Geschichte, und dann passiert aber bei der zweiten Geburt oder so, passiert einfach nichts dergleichen. Und dann nennst du das Kind irgendwie Karl oder so.
Aber dann denkst du dir irgendwas aus.
Ja.
Und dann, boah, ja, bei dir
auch. Geschichten werden jedes Mal imposanter. Ja.
Boah, du hättest den Mond sehen müssen, wie er sich im Wasser des Sees gespiegelt hat. Und ein Schwarm von Tauben ist des Nächtens darüber gezogen.
Aber musstet ihr mich deswegen Mondgesicht nennen?
Ja. Ja, da müssen wir jetzt alle durch, liebes Mondgesicht.
Müssen wir alle durch. Nein, aber so war es ja nicht. Und Elben haben ja auch ein bisschen Schicksal. Ich stelle
mir gerade vor, Beren und Luthien dann irgendwo zu Gast. Und dies sind unsere Kinder. Sternengischt und Mondgesicht.
Ja, bist du, Dior wäre dann zu Gast.
Ach so, stimmt, ja. Ja, ach so, so rum, ja. Dior, ja. Dann. Na gut.
Naja, auf jeden Fall, aber gar nicht so lustig eigentlich, denn böse Kunde, also beziehungsweise, die hat ja auch das Silmaril noch gar nicht. Wir müssen ja hier erstmal das Silmaril zurückerobern. Weil,
ach so, stimmt, ja.
Ne, die Zwerge, ich war nämlich gerade auch verwirrt, aber es ist ja so, die Zwerge kommen dann nach Doriath, bringen alle um. Mhm. Oder es gibt ganz, ganz viel Tod, auch auf Seiten der Zwerge. Marblung stirbt auch.
Ja.
Ist also das auch mal erledigt dann leider. Also der,
in so einem Nebensatz, ja.
Ach ja, der arme Marblung. Der kann einem irgendwie auch nur leid tun.
Schon, ja.
Also der kriegt eigentlich auch nur die richtig, richtig, richtig blöden Aufgaben.
Ja.
Ja, und da plündern die Zwerge die Schatzkammer, die Marblung noch zu verteidigen versucht hat. Und das Nauglamir und der Silmaril werden weggenommen. Und diese Kunde kommt dann eben zu Beren und Luthien.
Genau, und dann zieht Beren in den Krieg gegen die Zwerge.
Ja.
Und dann werden die in den Hinterhalt gelockt und die Zwerge merken überhaupt nicht, aus welchen Richtungen die Pfeile überhaupt kommen, und werden dann überfallen von Beren und seinen Männern, und Beren erobert das
Ding. Mit seinem Sohn Dior, ne?
Mhm.
Also, ja, ein Hinterhalt, und schön finde ich dann noch die, oder was heißt schön, geschichtsträchtig dann noch der Satz. Und als sie die langen Hänge des Dolmet erklommen, da traten ihnen die Hirten der Bäume entgegen, also die Zwerge erklommen das, und trieben sie in die schattigen Wälder des Eret Lindon. Und von dort, so hieß es, sei kein einziger wieder hervorgekommen, die hohen Pässe zu ersteigen, die in ihre Heimat führten. Ja, was die Ents mit Orks machen können, haben sie ein paar Zeiten vorher schon mit
den Zwergen
gemacht.
Ja. Mhm. Ja. Und das ist ja eigentlich auch so die Geburtsstunde dieses Zwistes zwischen Elben und Zwergen, oder? Also diese
Thingol-Sache. Also Tolkien hat schon, also Celeborn muss ja in der Zeit auch in Doriath gelebt haben mit Galadriel. Und Tolkien hat schon irgendwann mal auch geschrieben, dass es auch, also dass Celeborn den Zwergen das nie vergessen hat.
Mhm. Ja.
Also selbst die ganzen Jahrtausende später. Und ich möchte übrigens nur anmerken, bevor jetzt irgendwer mir da in die Parade fährt, ja, ich weiß, in der Schlacht von Helms Klamm, wo es mit den Orks waren, oder Schlacht um die Hornburg eher gesagt, da waren es Huons und keine Ents, die da gekämpft haben. Lasst mich in Ruhe. Ich sehe schon irgend so ein...
Oh, da hat schon jemand schreiben. Hat schon jemand einen Kommentar verfasst, und jetzt muss er den ganzen... Oh, jetzt möchte ich den wieder löschen.
Bitte nächstes Mal besser recherchieren.
Ja. Ja. Twilight? Lese ich nicht.
Grüße gehen raus.
Grüße, liebe Nadine.
Hört sie, glaube ich, eh nicht.
Nee.
Muss dir sagen.
Natürlich nicht. Silmarillion? Höre ich nicht. Sagte sie.
Ach ja, auf jeden Fall so nochmal ein großer Kampf. Beren erschlägt den Fürsten von Nogrod und nimmt ihm das Halsband der Zwerge ab.
Mhm.
Im Sterben spricht der Zwerg einen Fluch über den ganzen Schatz.
Ja, auch gut. Einfach nochmal ein Fluch obendrauf.
Ja.
Als wäre so ein Silmaril nicht schon verflucht genug.
Der Schatz wird dann aber auch einfach in den Fluss Rathloriel geworfen.
Mhm.
Also er heißt dann, also es wird der Fluss heißt Aska und dann Rathloriel, das Goldbett. Aber das Nauklamir nehmen sie und kehren damit zurück nach Thorgallen. Und ja, also da steht es dann nämlich, Lucien, wenn sie jenes Halsband und den unsterblichen Stein trug, sei das Schönste und Herrlichste gewesen, das man außerhalb des Reiches von Valinor je habe sehen können. Und für eine kurze Zeit war das Land der Toten, welche leben, wie ein Abglanz des Landes der Valar. Und kein Ort war je mehr so schön, so fruchtbar und so voller Licht.
Schee.
Ja,
ich dann ist ja jetzt alles gut, oder Max? Mensch, alle
so Probleme viel Leid durch. Und ja, also Dior geht nach Dorias und wird da dann König quasi der Erbfolge nach. Die Sünder akzeptieren ihn auch. Das sagt übrigens auch einiges über Dior aus, der ja quasi menschlich ist.
Ja.
Aber egal. Schön ist es. Alles ist gut. Kapitel vorbei, oder?
Ja, jetzt ist alles wunderschön. Oder?
Nicht ganz, denn erstmal ist Herbst und Dior wird von einem Fürst der Grünelben ein Kistchen gebracht, ohne Worte, denn darin liegen das Halsband der Zwerge und der Silmaril. Und dann reimt Dior es sich schon ganz richtig zusammen. Beren, Erkamion und Lúthien Tinúviel waren gestorben und sind dahin gegangen, wo das Schicksal der Menschen jenseits der Welt sie nun mal hinführt.
Was keiner weiß.
Beren und Lúthien, die schönste Liebesgeschichte aller Zeit.
Ja, jetzt ist es mit denen auch vorbei.
Ach, ja.
Aber gut. Immerhin haben wir jetzt Dior, der dann sich das Geschmeide umlegen kann.
Ja, vor allem jenes Geschmeide, ne, von dem man dann sagt, dass das, dass der Silmaril Luciens Ende nur noch beschleunigt habe. Mhm. Denn wenn sie das trug, war die Flamme der Schönheit so hell, dass es zu hell war für sterbliche Lande.
Ja,
also ja. Das musst du auch erstmal schaffen. Woran bist du gestorben? Ich war zu schön.
Ich war einfach zu schön.
Also wenn das wirklich mal wäre, dann würde ich mir Sorgen um dich machen.
Ja, boah, war ich schön. Ja, aber Dior sagt sich, Mensch, dann lege ich mir das auch an. Und ich bin auch wunderschön damit. Mann, bin ich schön. Zwar nicht so schön wie meine Mutter, aber schon auch sehr schön. Boah, bin ich schön.
Ja, und das ist, der ist so schön, das spricht sich in ganz Beleriand rum.
Ja, Mensch. Du, sag mal, Silmaril, da war doch mal was mit Feanor. Hat der eigentlich Nachwuchs?
Ja, es war einmal ein Mann. Der hatte 7 Söhne.
Mhm.
Diese 7 Söhne hatten einen Eid geschworen.
Ah.
Natürlich können es die nicht gut lassen. Natürlich sammeln sich die Söhne Feanors, ohne Reich, versprengt lebend, als sie mitbekommen, ja, hier, ne, Lúthien, also der nehmen wir das Halsband nicht weg, aber Dior,
ja.
Dem schicken wir jetzt erstmal einen Boten, ey, gib uns unser Silmaril zurück.
Dior
ignoriert
nein.
Das einfach, ja. Die ghostet die.
Einfach geghostet. Nachricht auf gelesen, gelassen und nicht geantwortet.
Ja, aber so, dass sie es auch sehen, so zwei blaue
Häkchen. Zwei blaue Haken.
Ja. Und wie machen das so richtige Psychopathen, die geghostet werden? Die erklären
richtig
Krieg.
Richtig wüterig und Krieg.
Ja, dritter Krieg, den wir, also dritte Schlacht, die wir jetzt haben quasi.
Ja.
Genau, also tatsächlich, Feanors Söhne erscheinen unversehens mitten im Winter und kämpfen in den 1000 Grotten mit Dior. Und so kam es zum zweiten Mord von Elben an Elben. Dort fiel Celegorm von Dior's Hand und Curufin fiel und der dunkle Karanthir. Aber auch Dior wurde erschlagen und Nimloth sein Weib und Celegorms grausame Diener ergriffen seine kleinen Söhne und überließen sie im Walde dem Hungertod. Leben eigentlich noch alle Söhne von Feanor? Ich glaube nicht, oder? Die sind doch teilweise auch schon tot.
Es sind, ja. Ich weiß es doch.
Ja.
Der soll da noch den Überblick behalten.
Ja, aber ich glaube, also ich glaube, die sind Amras ist, glaube ich, schon hier. Bin ich sicher.
Aber ja, darf ich den letzten Absatz vorlesen?
Ja, bitte.
So ging Doriath unter und erhob sich nicht mehr. Doch Feanors Söhne erlangten nicht, was sie suchten. Denn ein Rest des Volkes floh vor ihnen, darunter Elwing, Dios Tochter, und den Silmaril mit sich führend entkamen sie und gelangten bei Zeiten dorthin, wo der Sirion ins Meer fließt. Ja, also die Tragik ist noch nicht vorbei, denn der Silmaril ist immer noch unter uns.
Allerdings.
Und es ist doof für alle Beteiligten.
Ja, das ist ein bisschen ein Problem.
Ja. Aber das löst sich bestimmt, friedlich.
Ja, ich denke auch.
Die übrigen, also die da jetzt noch übrig sind, die werden doch jetzt einfach auch sagen, es sind genug gestorben. Lass mal einen Silmaril jetzt einfach, weiß ich nicht, soll Manwë den holen oder keine Ahnung. Soll Manwë den nehmen und sagen, Kinder, ist Schluss jetzt. Irgendwer muss da doch mal jetzt ein Machtwort ersprechen. Oder gib den Morgoth. Vielleicht sitzt er dann einfach die ganze Zeit zu Hause und streichelt seinen Silmaril. Also alles ist besser, als sich da jetzt weiter gegenseitig zu erschlagen.
Na, Amroth und Amras leben, glaube ich, noch. Ich glaube, da passiert eh noch was mit denen. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auf jeden Fall mal wirklich ein paar Söhne von Feanor verloren. Karanthir, Corufin, Kelegorm.
Mhm. Schön.
Langsam wird's.
Ja. Langsam wird's.
Ja, komm, das ist ein Penner. Also Maedhros muss man eher in Rettung machen. Der hat dann zumindest Mitleid mit den Kindern gehabt und hat ja ihn noch lange gesucht.
Ja.
Also der ist ja eh immer so einer der Vernünftigeren, der Einhändige. Aber ja.
Ja, okay. Gut.
Aber Ramon, wie reagierst du denn jetzt, wenn ich dir erzähle?
Okay, blow jetzt mein Mind.
Ist zu einem großen Teil überhaupt nicht von Tolkien geschrieben.
Oh.
Also schon von Tolkien, aber von einem anderen Tolkien. Es ist nämlich so, dass dieses Kapitel, diese Geschichte über den Untergang von Doriath, die ja für diesen Zyklus einfach sehr wichtig ist, die wurde nie so richtig fertig geschrieben.
Ja.
Und als Christopher Tolkien das Silmarillion zusammengestellt hat, war der letzte Teil, den er dazu gefunden hat, noch wirklich von damals übrig gebliebene Teile aus den 1930ern.
Oh, okay. Also und ziemlich früh. Dann in der
sehr früh, ja. Also da gab es auch zwei Versionen, die Christopher da rausgesucht hat und die beide Probleme gemacht haben. Und die hat er dann so stark abgeändert, dass er diesen Teil quasi auch selber geschrieben hat, was er ja sonst wirklich sehr stark vermieden hat. Also Christopher war ja immer so, ich lasse lieber alles Wort für Wort so, wie Vater es geschrieben hat und ordne das alles nur richtig ein. Aber hier hat er halt wirklich sehr viel selber verfasst. Hat das sogar hinterher ein bisschen bereut.
Mhm.
Aber so ist es halt. Möchtest du gerne wissen, was in Tolkiens Entwürfen noch so mit drin war?
Gern, hau raus.
Also da geht es nämlich zum einen darum, dass erstmal bringt Turin den gesamten Schatz Nargothrons nach Menegroth und bringt damit auch so diesen Drachenfluch quasi dahin.
Ah ja, ja, ja.
Problem ist nur so ein bisschen, in der ersten Fassung ist Thingol dann so, dass er die Zwerge aus Menegroth vertreibt und die Zwerge ihn dann nicht drin erschlagen und die Zwerge dann angreifen.
Mhm.
Also es ist auch so ein bisschen in der Variante ist, ja, wie soll ich sagen, da ist Thingol auch einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, der ist da mehr von diesem Drachenfluch behaftet. Da ist so ein bisschen dieses Übernatürliche noch mit drin, so generell, also weil immer dieser Schatz mitgebracht wird.
Ja.
Das Problem daran ist nur, die Zwerge wären ja ohne dem Tod von Thingol in Doriath gar nicht dahin gekommen, weil die ja gar nicht durch Milians Gürtel gekommen wären. Also das ist tatsächlich so ein bisschen dieses, die Krux dabei, dieser Milians Gürtel, das zu umgehen, das war halt sehr schwierig. Und in der, es gibt auch noch eine andere Variante, beziehungsweise es wird dann so ein bisschen, geht dann darum, dass in der ersten Variante dann Fëanors Söhne die Zwerge, die diese Silmaril erobert haben, angreifen und nicht, also nicht Bären und die dann aufmischen und den Silmaril aber trotzdem nicht erobern können, weil der inzwischen zu Lúthien gebracht wurde. Also das Endergebnis ist quasi ein bisschen dasselbe, der Weg dahin ist nur anders.
Ja, ja.
Und in der anderen Variante greift dann wie in dem fertigen Silmarillion auch, Bären dann die Zwerge mit seiner Armee und Grünelben an. Aber hier haben wir halt auch wieder das Problem, Melian flieht halt ohne den Silmaril und die Zwerge greifen aber vorher schon an, also Melian flieht quasi, während die Zwerge angreifen, obwohl der Gürtel eigentlich noch da sein müsste und Thingol wird halt immer einfach in Menegroth erschlagen, wenn die Zwerge angreifen. Das sind so ein bisschen die alternativen Varianten und Christopher hat dann eben, um diesen Widerspruch mit dem Gürtel aufzulösen, die Variante erschaffen, in der Thingol in der Höhle selber, also in Menegroth selber, erschlagen wird von den Zwergen und Melian dann eben so, ja, geht, sag ich mal.
Der hat aber auch einfach kein leichtes Erbe gehabt, damit das alles zusammenzuführen und da dann Lücken zu schließen, oder, der Christopher?
Nee, überhaupt nicht. Also das ist auch echt schwierig. Also vor allem, dann macht man sich dann hinterher noch irgendwie Vorwürfe deswegen, ne? Weil man sich denkt, so, das hätte man vielleicht dann doch so lassen sollen. Also es gibt da auch einige Sachen drin. Ich sag mal zum Beispiel auch die Erwähnung, dass Dios Frau erschlagen wird dann im Kampf gegen die Fëanors Söhne. Das wird dann auch einfach, das wird auch von Christopher einfach noch so der Vollständigkeit halber dann quasi hinzugedichtet.
Ja. Ja, stelle ich mir nicht so einfach vor, was der da gemacht hat.
Und, aber, Ramon,
ja.
Sie wurden alle betrogen, denn es wurde noch eine Variante geschrieben.
Von wem?
Ja, auch von Tolkien. Die ist aber erst Jahre später aufgetaucht. Und zwar ist das ein handschriftliches Manuskript. Und in dem führt Hurin eine Gruppe Gesetzloser an, wenn er nach Nargothrond, doch Nargothrond kommt. Und wird dann auch erklärt, warum er diesen Schatz mitnehmen kann, weil da hat man dann die Gesetzlosen. Und in Doriath wirft er ihn den dann auch Thingol so vor die Füße.
Mhm.
Und da kommt es dann schon zum ersten Blutvergießen, weil Hurin geht einfach, aber die Banditen, diese Gesetzlosen, wollen dann, also Banditen ist jetzt nicht unbedingt richtig, das ist halt Outlaws, ne, also Gesetzlose,
ja.
Die wollen dann Anteile an dem Schatz haben. Und Thingol ist so, nein. Und da gibt es dann schon das erste Blutvergießen. Und da hast du dann auch so eine Stelle, wo Thingol, also hier, da wird dann ganz, also Tolkien beschreibt halt wirklich sehr genau diesen Drachenfluch, ne?
Mhm. Ja.
Und dann sind die Zwerge in Menegros, das ist alles wie gehabt. Thingol will sich dann wieder was schmieden lassen von denen und will sich dann von dem, also er hat quasi mit denen ausgemacht, ja, hier, ihr schmiedet mir das und dann kriegt ihr den Rest von dem Schatz. Und dann hat er aber, während die das machen und fast fertig ist, noch so die Idee, oh, ich möchte eigentlich noch so zwei Tröne haben für mich und meine Gemahlin aus dem Schatz geschmiedet. Und die Zwerge sind so, Alter, das reicht nicht. Ja, ihr könnt ja irgendwas anderes haben. Gib uns den Silmaril. Ja, irgendwas anderes.
Wie wär's mit was anderem?
Und die Zwerge sind so, nee, machen wir nicht. Und dann sagt Thingol so, ja, dann haut ab. Ohne Lohn und ohne alles. Also da ist Thingol auch noch mal ein bisschen negativer quasi dargestellt. Halt, ne, Drachenfluch, man kennt es ja. Mhm,
ja, ja.
Und in dieser Variante, weil dann greifen die Zwerge halt auch an, ne, ganz normal, wird aber dann geschrieben, dass dieser Gürtel Melians entweder, dass Melian den entweder entfernt hat aus Trauer und Schrecken darüber, was aus Thingol geworden ist, oder einfach durch dieses Böse, was dieser Drachenschatz in Doriath verursacht hat, und dass dadurch eben, also durch dieses ganze Blutvergießen und den Streit, dass dadurch der Gürtel von innen heraus quasi gesprengt wurde.
Ah, oh, okay, ja. Ach, aber ist so wild, das ist dann irgendwie einfach, dann sind es drei unterschiedliche Versionen, oder? Also zwei, die Tolkien vorhatte und das, was Christopher dann draus gemacht hat?
Ja, schon.
Ja.
Also.
Und ich muss noch kurz zwischengrätschen, weil die ganze Zeit schwebt mir was im Kopf, ich muss es kurz loswerden und dann kannst du weiterreden.
Ja.
Wenn dein Sohn Bäcker wäre, dann wäre auch Melian. Schnell weiter.
Ah.
Ja, sorry.
Ja, aber das ist auf jeden Fall ein Kapitel, wo man echt noch ganz, ganz viel zu lesen kann. Auch wirklich, wie dann halt so dieses Schriftstück dann einfach noch Jahre später auftaucht. Und dann so, das, als das Silmarillion fertiggestellt wurde, war das halt unbekannt.
Ja, krass.
Ja, weil das wäre ja eigentlich auch noch eine Variante gewesen. Wahrscheinlich wäre es dann sogar die geworden, so ein bisschen.
Mhm.
Also ich habe auch ein bisschen so in Foren reingelesen. Es gibt auch viele, die sagen, das ist so ihre favorisierte Fassung. Man muss allerdings auch dazu sagen, weil manche dann sogar dazu übergehen und sagen, ja, das ist eigentlich der Kanon, ne? Ich meine, das ist ja jetzt dann wieder ein ganz heikles Thema. Aber man darf halt auch nicht erwarten, dass das, nur weil Tolkien das als letztes geschrieben hat, dass das dann automatisch das ist, was die Endfassung dann sein sollte.
Genau, es gibt ja keine Endfassung, ne? Er hat ja nirgendwo jetzt irgendwie, das ist es drunter geschrieben oder das so kompakt veröffentlicht, ne? Also das ist ja trotzdem Zusammensuchen immer noch.
Ja.
Ja, und im Endeffekt muss ja das Kanon sein, was Christopher dann im Endeffekt dann rausbringt.
Also vor allem, ich glaube, es war nämlich auch so, dass dieses Manuskript, das war, glaube ich, auch ein Brief tatsächlich. Also das war dann nochmal so eine Zusammenfassung für einen Leser mehr oder weniger davon, wie das hätte sein sollen. Also deswegen, das ist, ja, schwierig. Also ich finde es ganz schwierig. Ich muss auch sagen, ich mag die Silmarillion-Variante eigentlich auch sehr. Einfach weil Thingol hier zwar so ein bisschen an seinem eigenen Stolz stirbt, aber nicht ganz so übertrieben. Der Doofe ist, der dem Drachenfluch unterliegt.
Ja,
ne?
Ja, ja. Ja, es bleibt halt, der Silmaril bleibt halt einfach das Thema, ne? Also dann kommt jetzt nicht noch der Drachenfluch über den Rest des Schatzes, sondern es bleibt einfach der Silmaril, der alle in den Abgrund treibt.
Ja. Weil so in der Fassung ist es dann am Ende so, dass Thingol einfach dieses Geschäft quasi wirklich bedauert, weil er dann von dem Schatz nicht mehr genug übrig hat. Und das ist natürlich so ein bisschen, ja, das ist halt für so einen noblen Elb vielleicht doch irgendwie die falsche Sache.
Ja, schon.
Und ja, ich weiß, viele Leute finden Thingol eh doof, aber kann man halt nicht
ändern. Findest du ihn Thing toll, oder?
Ich mag ihn, mir fällt kein Witz ein. Tut mir leid, nee.
Und wenn er einen Witz erzählt, dann ist er Thinglol. Es ist spät, ich bin müde, der Tag war lang.
Thinglol.
Du und... Einen noch bitte. In Doriath, da gab es auch immer so ein Video, was sie sich rumgeschickt haben. Dann hast du so Leute mit verarscht, das war der Thingroll.
Ich möchte einen Beitrag von unserem Discord zitieren.
Ja.
Das erste Mal, dass ich eine Folge wirklich aktuell höre, zumindest bei HP, habe ich euch eingeholt. Und mir ist aufgefallen, bei den vielen gut schlechten Witzen habe ich früher immer gedacht, naja, da waren sie ja noch jung, die haben ja quasi erst angefangen mit dem Podcast-Game. Nee.
Wir waren schon immer so und wir werden das immer bleiben. Aber hier, ich habe den Link geschickt, klick mal drauf. Das ist der Fingroll.
Fragen aus dem Internet.
Finde ich jetzt viel zu lustig, ey.
Nee, aber auf jeden Fall, das Kapitel zeigt sehr, wie schwierig diese Arbeit mit dem Silmarillion teilweise war.
Ja.
Möchte man nicht in dessen Haut stecken. Also schreibt eure Sachen immer fertig.
Boah, und als die Zwerge dann gesagt haben, sie wollen Silmaril mitnehmen, ne? Da war auch Thing-Schmoll, ey. Hat er Schnude gezogen. Aber die Handelsbeziehungen zwischen den Zwergen und den Elben waren eh immer schon ein bisschen schwierig, weil es gab dann einen Thing-Zoll und da wurde man sich nicht immer so richtig einig, wie hoch der eigentlich sein soll. Ja, ich höre auf jetzt, sonst werde ich mal zum Thing-Troll.
Ja, nee, also irgendwann ist das Fass auch Thing voll.
Schon.
Fragen aus
Fragen,
dem Internet,
Fragen, bitte. Fragen, Fragen,
Fragen. Fragen, Fragen, Fragen.
Fragen, 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 Fragen.
Der Moritz fragt, was lest ihr nach dem Silmarillion?
Le Herr der Ringe.
Ja. Es wurde übrigens vorgeschlagen, dass wir die Übersetzungsversion tauschen.
Ja, ich dachte, das wäre schon Kanon, dass wir das tun.
Leckt mich, unter keinen Umständen.
Doch, du liest Kriege.
Nee, da kriegst du mich nicht zu.
Aber ich habe gedacht, das hätten wir schon längst beschlossen. No. Alle, die gefragt also, haben, habe ich immer ja gesagt, dass das der Plan ist.
Nein, auf keinen Fall. Also ich habe vor, mit Nicole das Hörbuch zu hören, jede Woche das Kapitel. Und das ist die Kriege-Übersetzung. Also das ja, aber ich werde Karu lesen und das Original, aber nicht Kriege.
Oh, der feine Herr.
Ja.
Ja, machen wir weiter, bevor du noch Kriegsball ausgrabst. Gräbst.
Gott.
On fire heute.
Ja,
ich hab Energy-Drink getrunken.
Lara Leini schreibt, es geht weiter bergab. Weiß nicht, ob sie deine Witze meint.
Beides vielleicht. Vielleicht Silmarillion und meine Witze.
Und Donson 4 schreibt, ist Turin schuld?
Nee, Turin ist nur ein Bauernopfer unter vielen.
Ja.
Ich glaube, Turin hat da, nee, Morgoth ist schuld.
Ja, im Grunde schon.
Ja.
Keine Frage, bin jetzt mit dem Herr der Ringe fertig und wollte mal Danke sagen. Freue mich auf die nächsten Bücher.
Ja, bitteschön.
Bitte, Sven.
Ja, Küsschen.
Sven Svensson.
Sven Svensson. Sven Svensson, kennst du eigentlich schon Steady? Wenn dir das so richtig gut gefallen hat, was wir hier machen, kannst du uns bei Steady unterstützen. Richtig krass. Ja. Da gibt es sogar noch extra Content. Eigenen
Hobbit-Namen und ja. Extra Content und kleine Goodies.
Mhm.
Und wir haben über Weihnachten die ganzen Tassen verschickt. Da war ich sehr happy drüber. Die sind nämlich sehr schön geworden.
Also ich habe noch keine bekommen.
Ja, ich weiß. Das habe ich Karamelle auch letztens gesagt. Also ein bisschen so, upsi.
Upsi. Ja, aber ja. Gut. Die sollen ja toll sein. Das ist
aber halt auch weniger wichtig.
Alter.
Ja, also, das sage ich doch jetzt nur so. Psst.
Okay. Mach ruhig weiter.
Weitere Fragen vom Discord.
Ja.
Bingo fragt, hört man von Milian nur in dieser Geschichte oder nie wieder etwas?
Das weiß ich nicht. Das
weiß
muss...
ich nicht.
Oh, Bingo, du hast ein weiß ich nicht bekommen. Okay.
Ja, aber nee.
Nein. Nein.
Weiß ich nicht, aber nein.
Aber nein, ja.
Sorry. Sorry, aber nein. Rigun Bromberdorn fragt, ist Galadriels Mann Celeborn Herr der Ringe deshalb so schlecht auf Zwerge zu sprechen, weil für ihn die Ereignisse aus dem Kapitel miterlebte Familiengeschichte sind? Ja.
Hat es ja gesagt, ne? Ja. Verständlicherweise auch.
Johnny fragt, wie findet ihr die Konfrontation zwischen Hurin und Mim? Ich finde es interessant, dass beide gebrochene Gestalten sind, die ihre Kinder verloren haben. Hat Mim eurer Meinung nach seine gerechte Strafe erhalten?
Ja, ist halt die Frage, was gerecht ist in dem, ne?
Also ich bin ja immer gegen die Todesstrafe.
Ja.
Von daher. Kann, aber das ist halt eine Fantasy-Welt, da gelten andere Regeln. Ich sag mal, das Schicksal hat ihm am Ende auch ein Bein gestellt.
Ja, ein kurzes Bein.
Aber eigentlich tut mir Mim irgendwo leid, weil...
Ich hätte es eigentlich ganz spannend gefunden, hätte er ihn am Leben gelassen. Also was wäre dann aus Mim geworden, ne? Also der wäre halt auch einfach allein gewesen.
Ja.
Hätte er doch in Nargothrond irgendwo rumchillen können.
Bis untergeht.
Ja.
Mit seinem Schatz. Das wäre er auch verdient.
Ja.
Wie hat euch der kurze Auftritt von Bären und Lúthien gefallen?
Immer wieder ein Traum.
Ja, immer wieder toll.
Ja.
Also Isidor fragt, hätte sich die Hurin-Sippe nach ihrem Fluch einfach mit Morgoth anfreunden können und ihn so wie alle anderen einfach mit runterziehen können und so seinen Untergang herbeiführen?
Oh, Turin hätte einfach zu ihm... Oh, Morgoth, ich
darunter sind ganz viele verliebt. Mindblow-Emojis, ne?
Ja, er hätte einfach zu Morgoth gehen sollen und hätte gesagt, ich habe mich verliebt, ich liebe dich, du bist mein Sonnenlicht.
Morgoth dann so... nee, also, Turin, also ich, aber warum denn nicht? Ja, also ich meine,
ich
kann auch deine Armeen anführen, die Orks respektieren mich schon voll. Ja, aber...
Voll den krassen Helm.
Nee, und dann fällt ihm schon so eine Zinne von, also weißt du, wie der eine Stein bei dem
Klavier
Leiter im letzten Kapitel.
Nee, ein Klavier fällt ihm auf den Kopf. Ein Klavier. Ich bin fürs Klavier.
Röms.
Ja.
Und oben auf Angmann steht Erik. Oh, Entschuldigung.
Hupsi.
Hupsi.
Apropos Erik, ne? Also hast du da schon was bekommen?
Ja, ja, ja.
Geil, oder?
Geil, ne? Ja.
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 Ja. Ja. Aber da dürfen wir noch nicht drüber reden.
Nee.
Schade. Haben wir euch wieder
schade,
so ein bisschen gekitzelt, ein bisschen geteased.
Letzte Frage. Was wäre passiert, wenn Dior Fëanors Söhnen einfach den Silmaril überlassen hätte? Ich dachte mir beim ersten Mal lesen, nur Junge, gib denen einfach diesen bescheidenen Stein. Ja, ganz falsch ist es nicht, aber wenn das so einfach wäre, dann wäre die Geschichte kürzer.
Ja, dann hätte sich da am Anfang oder die ganze Zeit niemand um diesen Stein gekümmert, ne? Dann wäre es den allen egal gewesen, aber irgendwie ist es das nicht. Ja.
Irgendwie ist es das nicht.
Ist halt ein verfluchter Stein. Müssen sie alle durch.
Das waren die Fragen aus dem Internet.
Das ist schön. Wir müssen noch bewerten und es fällt mir sehr, sehr schwer.
Ja, es fällt dir schwer, weil du eigentlich des Dramas überdrüssig bist, jetzt aber im Laufe dieser Besprechung erkannt hast, dass es an sich, für sich genommen, doch irgendwie ein ganz cooles Kapitel ist.
Ich lass dich zuerst bewerten und gebe dann aus Trotz ein weniger.
Dann gebe ich eine 11. Nein. Ach, ich würde sagen eine 8. Ich finde schon, ich mag halt Beren und Lucien und Melian sehr.
Ja.
Und ich finde so diese Katharsis nochmal sehr schön.
Oh, die Katharsis, wo hast du das gelernt?
Ja, vom namenlosen Historiker.
Ah ja.
Und wo haben wir das gelernt? In den letzten beiden Folgen von der Hexer.
The Hexer.
Zauberige Zauberinnen und hexrige Hexen.
Mhm.
Hexers.
Ja.
Irgendwie so. Nee, aber also ich fand's, das mag ich halt schon alles sehr. Ich glaube, wenn das Kapitel eine lange Geschichte wäre, oder so ein Mini-Buch mit so 3-4 Kapiteln oder so, oder halt so eine längere Erzählung. Ich glaube, dann hätte es auch das Potenzial, eine 9 oder eine 10 zu sein. Gerade so, wenn man das dann so aufbaut, dass so diese Elwing, die dann wegkommt, so ein Hoffnungsschimmer ist und so. Aber so ist es halt eine 8.
Ja, ich gebe eine 7. Also eine 7 ist ja auch gut. Ist eine gute 7. Eine 7 ist jetzt auch nicht schlecht. Also ist ja auch trotzdem auch noch eine gute Bewertung, finde ich.
Definitiv.
Ja. Ausgegähnt, bisschen müde.
Naja, ein bisschen müde.
Ein bisschen
schon
müde.
Spät.
Ja, finde ich auch, ne? Ja. Du hast gleich Feierabend.
Ja.
Aber noch nicht ganz, lieber Max. Denn eins müssen wir noch tun. Namen
Tschüss
vergeben.
Sagen. Ach so.
Ja.
Ja, aber da bin ich ja raus. Also ich bin nicht raus, aber da kann ich mich ja entspannt zurücklehnen.
Ja, du musst einfach nur beeindruckt sein und klatschen und dich freuen.
Mein Bauch kraulen.
Mhm.
Und mich freuen. Ich lese ja auch heute nicht die Liste vor, das tust du ja, wie du schon angekündigt hast.
Das habe ich schon getan.
Ich bin sehr stolz auf dich.
Der gute Finn unterstützt uns auf Steady. Hallo Finn. Finden wir gut. Schließe.
Ja.
Und Finn bekommt den wunderbaren Namen Robby Tuck Brandybock.
Ja, Robby.
Robby Tuck Brandybock.
Robby Tuck.
Robby Tuck.
Erinnert mich an einen gewissen Sänger.
Hä?
Ja, ich muss an Robbie Williams denken direkt.
Aber Robbie. Williams klingt überhaupt nicht wie...
Ja, aber Robbie klingt halt sehr wie Robbie. Weil es halt dasselbe ist, ne?
Robbie klingt wie Robbie.
Ja.
Okay, ja. Wow, du bist ein smarter Fuchs mit scharfen Augen.
Ist das jetzt Stress oder was?
Nee. Nora unterstützt uns. Hallo Nora. Nora? Boah, die ist sogar auch hier im Hobbit unterwegs.
Ja, die ist auch, genau, die ist ja Kalina Evergreen.
Mhm, aber in der Hobbit-Höhle ist sie Miranda vom Waldende.
Liebe Nora, danke für deine Unterstützung, beziehungsweise Miranda, beziehungsweise Kalina.
So viele Namen, hoffentlich kommst du nicht durcheinander. Du könntest hier einen Drachen holen.
Nee, sie ist nicht durcheinander, sie ist Westeros. Miranda.
Achso. Ja. Charlie unterstützt uns. Hallo Charlie. Charlie heißt ab heute Firo von Weißfurchen.
Vielen, vielen Dank.
Firo von Weißfurchen. Danke, Charlie. Josephine oder Josephine oder Josephine?
Ist egal, müssen wir nicht wissen.
Okay. Josephine.
Josephine ist ab sofort nur noch.
Windy Abendschön.
Das ist schön.
Finde ich auch schön. Nicht nur am Abend finde ich
schön.
Ja, ich finde es den ganzen Tag über richtig schön.
Also sollst du eigentlich Windy ganztags schön.
Windy ganztags schön, ja.
Nein, wir bleiben bei Abend schön.
Nico. Oh, das ist der vergessene Nico, ne?
Ja, das ist der vergessene Nico.
Oh, Nico. Auch hier.
Du saß in der Hobbit-Höhle irgendwo so am Eingang hinter einem Schirmständer die ganze Zeit so, hallo.
Während die ganzen Leute sich mit ihren tollen neuen Hobbit-Namen immer begrüßt haben. Und, ho. Oh. Ja. Und Nico sitzt da. Ja, hi. Aber jetzt kann er zu den anderen gehen, sich mit an den Kamin. Hallo?
Ich hab den Deckel geschnipst.
Wow. Nico, du wirst nicht geschnipst, sondern du heißt jetzt Cedar Hüttinger von Michelbinge.
Cedar.
So ist es.
Ja, als Dank dafür, dass du nicht das Cedar angefangen hast, als du so lange
On fire heute hier. Und Sabine unterstützt uns. Ist das nicht schön?
Das ist sehr schön.
Sabine unterstützt uns und bekommt den wunderbaren Namen Liri Wühler aus Wasserau. Schä.
Vielen Dank. Also, nee, ernst, jetzt mal ganz im Ernst.
Jetzt,
vielen Dank euch. Ja. Und auch all den anderen wundervollen Hobbits und Zauberschülern, die Ramon gleich vorlesen wird. Eure Unterstützung macht hier ganz, ganz viel möglich und ist wirklich sehr, sehr gewertschätzt von uns. Ich hoffe, ihr wisst das.
Ich glaube, ja. Ich glaube, sie erahnen es und dann immer noch mal ein bisschen mehr bei uns.
Ne? Also, bevor ich mich verabschiede, ne, also bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Anekdote erzählen von
Mach
heute.
Mal. Ich trinke noch einen Schluck aus meinem Durstlöscher, okay?
Wie ich Ramon spiele, wie ein gut geöltes Instrument. Und er hat nämlich heute schon wieder keine Lust gehabt, aufzunehmen.
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so.
Und war so, oh, sag mir mal, dass du morgen keine Zeit hast, sonst, ne? Und ich so, ja, nee, ich kann morgen nicht. Ich hab morgen bei der Arbeit das und das und das und das. Und er so, boah, gut, glücklicher Zufall. Und ich hab da gar nichts. Ich hab's ihm nur so gesagt.
Du Lüger. Du hast mich ausgetrickst, mit meinen eigenen Waffen geschlagen.
Ja.
Ja, ich kann's dir nicht verübeln.
Deinen eigenen Waffen, Charme und einem verschmitzten Lächeln.
Ist das nicht verschmitzt?
Ja, was habe ich gesagt?
Verschwitzt.
Nee, verschmitzt.
Ein verschwitztes Lächeln. So, lieber Max, damit jetzt der Anschluss dann zur Namensliste passt, musst du jetzt noch einen wunderbaren Übergang machen.
Zur Namensliste oder zu irgendwas Bestimmtes?
Na, weil ich verabschiede mich ja, du verabschiedest dich ja nur, weil ich bleibe jetzt noch.
Ach ja, stimmt.
Und du musst jetzt einen Übergang zur Namensliste machen.
Okay, liebe Hobbits, ihr hört es vielleicht, ich gehe immer weiter weg, aber ich lasse euch Ramon da. Oh, fast mein Cola umgeschüttet. Jesus. Ich habe gerade das Mikro so weggeworfen.
Ui. Ja, gut.
Tschüss. Ich habe Cola gesagt, jetzt kann Mürtel wieder schreiben. Trink nicht so viel Cola, ich bin immer weiter weg. Tschüss.
Ja, und ich gehe jetzt mal rüber.
Oh, ich komme doch wieder rangeschmissen.
Hast du gependelt?
Ich bin so jemand, der so aus dem Bild schwingt. Ui. Und dann komme ich auch so ganz langsam wieder zurück, so verdammt.
Auf so eine Abrisskugel kamst du wieder rein.
Ja. Ich sag dieselben Sachen wie Miley Cyrus.
Hallöchen. Ja, du sagst jetzt Tschüss und ich gehe jetzt zur Namensliste, okay?
Ciao.
Wow, was war das für eine Folge. Max, vielen Dank für diese großartige Überleitung zur Namensliste. Wir sagen Danke, bye. Margarete Rebfeld von Tuckhang, Peony Krötfuß, Tabitha Bolger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckberg, Mimosa Krötfuß, Eleanor und Vido Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmoorstetten, Dudo Sackheim Strafgürtel, Bungo und Polly Tuck von den Großmeer als Borgulas Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau, Rosi Pose über Böhl, Milo Gamci, Lalia Rodi, Fromula Oberbühl von Neuhausen, Asphodel Hüttinger, Reginald Starkopf, Grimald Winzfuß, May Stolzfuß, Florin Langfuß, Loto Bolger, Marcho Pausbacken Beutlin, Panteleon Braunlock, Gereon Krötfuß aus Michelbinge, Fredegunde Beutlin, Donna Mira Taufuß, Menta Tunnelich, Veneranda, Gamci Tuck von Wasserau, Mirtel, Brandibock, Longo Stolzmet, Primula Weitfuß, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Amalda Matschfuß von Michelbinge, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamitia Tunnelich, Ellenrath Sandigmann, Melissa Bolger, Berenga von den Dachsbauten, Viola vom Dauerdorfend, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflett Tunnelich, Ebrolf Hüttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckhang, Merobaudes Grünberg, Alicia und Oder Sacker im Strafgürtel, Ingomer Sturbergen, Krotichildis Leichtfuß aus Michelbinge, Kunigund Matschfuß, Notger Schleichfuß, Mundrik Pfannerich, Richo Merdes Grummelbeuch Gutkind, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Mirabella Altbock aus Bruch, Scudamore Langwasser, Radegund Schönkind, Mantissa Tunnelich, Mirna Gamci, Blesinde Sandigmann, Atalia Labkraut, Ingetrud Schleichfuß, Rudibert vom Waldende, Waldrader Gruber, Argun Brandibock aus Bockland, Hubald Schönkind Silberstrang, Nips Brandibock aus Bockland, Robinia Stolperzee, Alura Unterberg von Froschmorstetten, Autowald Hornbläser, Bertuane Grummelbeuch, Lescher Gutlied, Deuteria Nord Tuck, Schararik und Scharadok Langwasser, Liotgarde Kleinbau aus Michelbinge und Pippin Kleinbau aus Michelbinge, Grimald Taufuß, Gilly Starkopf, Posko Margot Bauto Nord Tuck, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Bruteli Brombeerdorn, Pfarrer Margot, Estella Labkraut, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Alia Hornbläser, Salvia Winzfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffo Gruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Auberge Braunlock aus Bockland, Klopf Sindehopfsinger, Pamphilia Nord, Tuck, Ratter Sturkopf, Gunther Gamtschi, Alissa Gruber, Ermenberger Altbock aus Bruch, Gudela Gutkind, Teuderik Stolznacken, Zwentibold Sandigmann von Wasserau, Pankras Matschfuß, Bosco Hornbläser, Ogivia Gutkind, Gorhinder Zweifuß aus Michelbinge, Fulrad Tunnelich, Hildeburg Flinkfuß, Lobelia Eichbeuch, Halfred Gruber, Jemima Stolperzee, Tavia Bolgerbeutlin, Iago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regentrude Hornbläser, Arbogastes Lehmbuckel, Malva Starkopf, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wulfhard Stolznacken, Audomar Zweifuß, Ada Goldwert aus Bruch, Madelgard Gutlied, Ewold Blaubeer von Wasserau, Guive Hopfsinger, Atula Boffin, Bell Matschfuß, Ebba Grünberg, Antanarik Hummelwurz, Rothard. Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Ginella Gruber, Sierra Flusshüpfer, Bäcker Braunlock, Grimbald Sandheber aus Bruch, Landfrank Stolpertsee, Berthe Altbock aus Michelbinge, Gundobald Brombeerdorn, Shelby Goldwert aus Starkopf, Jana Eichbeuch, Gary Waldtuck, Brandy Bock, Delaney Hopfsinger, Elswit Weitfuß, Basina vom Dorf, Endina Wollmann, Sarai Langfuß, Humbert Stolpertsee, Ita Sandheber Grummelbeuch, Teudelinde Wollmann Tuck, Gudule Tunnelich, Wulfe Gundes Grummelbeuch, Wühler, Tauren Gröllhügel, Eurik Tuck, Humbert Lehmbuckel aus Froschmoorstetten, Roslin Zweifuß, Gunzer Hornbläser Tuck, Nitat Boffin, Marissa Goldwert aus Bruch, Leufried Gruber, Atanikus, Sturbergen aus Michelbinge, Cori Braunlock, Terry Rumpel, Sekunde kurz, mir fällt nämlich was ein, Max wird diese Namensliste ja nie hören, weil ihr werdet es geahnt haben, ich nehme die im Vorhinein auf und wir nehmen morgen erst die Folge auf und das ein bisschen später und deswegen mache ich das jetzt schon, damit wir den nachher dran schneiden können. Und das mit unserer Aufnahmezeit passt. So, und könnt ihr mal bitte Max dran erinnern, dass er für die Tolkien-Tage noch ein wunderbares Goldbeere-Cosplay braucht? Könnt ihr ihn alle einfach mal anschreiben, alle, die das jetzt noch hören? Schreibt ihm einfach mal, erinnert ihn dran, dass er ein wunderschönes Goldbeere-Kostüm braucht für die Tolkien-Tage. Denn ich werde Tom Bombadil sein und Max ist meine Goldbeere. Also bitte einfach mal dran erinnern, ja? Zum Beispiel auch Amanda Sackheim Beutlin, einfach mal erinnern. Pearl Margot, Birinius Rumpel, Hending vom Waldende, Rathold vom Waldende, Levelella Nordtuck, Gurs Winde Sackheim Beutlin, Leodegar Haarfuß von Wasserau, Priamus Haarfuß von Wasserau, Balderik Grummelbeuch, Uhen Stolznacken, Meira Gutleib aus Froschmoorstetten, Dino das Dachsbau, kurz geräuspert. Jagotuk Brandibock, Radogund Rumpel, Gudule Gamschi, Hallenaht von den Schlammhügelchen, Kunigonde Hüttinger, Karambo Oberbühl von Neuhausen, Imnion Ninninon von Wasserau, Alfreda Krötfuß, Giso Kleinbau, ist ein Wurm drin. Kleinbau Pfefferkraut aus Michelbinge, Ferembas Grummelbeuch, Joveta Langwasser, Armand Rebfeld von Tuckang, Halfar vom Dorfend, Gorbert Altbock aus Bruch, Mathilda Matschfuß aus Michelbinge, Kara Topferich, Grimbart von der Höhe, Rosalia Harfuß, Marmerlara Silberstang, Gerontius Margot, Hildegard Winzfuß, Roda Brombeerdorn, Rosa Gutkind aus Michelbinge, Belba Starkopf, Hermesindes Stolzfuß, Berilla Stolzfuß, Maxima Hopfsinger aus Michelbinge, Ansgard Sturbergen, Hilda Grünberg, Weifur Hornbeser Amber, Weitfuß aus Michelbinge, Diamanda Gruber, Hinkmar Flinkfuß, immer noch witzig, Brunhilda Grünhand aus Michelbinge, Hanna Gutkind, Algibert, nee, doch, Agilbert, Tuck Brandibock, Tara Storbergen aus Michelbinge, Hartnett Rumpel, Lauren Wühler aus Wasserau, Jigelantine Sturkopf, Gudule Gröllhügel, Korbus Labkraut, Giso Nimmersatt, Jolly Bolger, Ferdinand Hornbläser, Malwa Labkraut, Balbo Grummelbeuch, Berilak, Pausbacken Beutlin, Merimak Stolzfuß, Mungo Taufuß, Adat Rida, Nord Tuck, Eglantine Gruber, Kalimak Tunnelich, Pansy Gamchi, Leuders Hornbläser, Nora Matschfuß, Regund Brombedorn, Ferumbrus, Gutgind von aus Michelbinge, Selina Wollmann von Bruch, Makatrude Langwasser, Gilbert Stolperzieher aus Michelbinge, Brianna vom Dorf, Ernt Berchildes Unterberg, Ruby Kleinfuß aus Michelbinge, Emma Matschfuß, Ebu Tuck, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Hilda Beutlin, Fiona Brandibock aus Bockland, Otton Tunnelich, Veneranda Gruber, Meriadoc Sandigmann, Rova Tuck, Fiore, Kühltau, Amir, Gerstengabe, Nisa Abendschön, Nelia Pfefferkraut, Ivo Gutfrucht von Michelbinge, Sina Mohnblatt, Gero Hellwetter und Hanai Hellwetter, Emme vom Waldende, Lule Pfefferkraut, Silja Krötfuß, Ima Bolger, Lale Pfefferkraut, Taro Mohnblatt, Lev vom Dorfend, Vadim Pfefferkraut von Wasserau, Dalia Hornbläser, Ione Altbock aus Bruch, Faralda Eichbeuch, Grimoal Taufuß, Juria Taufuß, Berfen Hellwetter, Sahne Tonelich, bitte mit Sahne oder Zane. Sahne-Tunnelich. Jara Unterberg, Elvi Harfus von den Dachsbauten, Odilia und Flambart Labkraut, Findus Sackheim-Beutlin, Gottlindes Grünberg, Keno Lehmbuckel aus Lehmbuckel Kleinfuß aus Froschmorstetten, Abelke und Adeli, Leichtfuß aus Michelbinge, Hadu Brand Gamschituk von Wasserau, Tiatild, Dachsbau, Schöntraut, Weitfuß. Oh, die Namen habe ich alle noch nicht so drauf. Ne? Max hat jetzt so lange die Liste mal gelesen. Jetzt bin ich noch nicht im Flow. Schöntraut, Weitfuß, Euchtachius vom Dorfend, Alprune Rumpel, am Armeria Dimmersatt aus Michelbinge, Madelgarda, Grummelbeuch, Rurik Leichtfuß, Alad Winzfuß, Adalt Rieder vom Fluss, Moran Gamtschi, Ingunde Bromberdorn, Bingo Klambau Pfefferkraut aus Michelbinge, Alavis von der Höhe, Györsa Langwasser, Lenz Eichbeuch, Liko Gutkind, Ivo Matschfuß, Crispa Silberstrang, Tilia Tuck Brandibock, Albo Langfuß, Lillebror Vollmann Tuck, Betula Gutkind aus Michelbinge, Aronia vom Fluss, Nob Lehmhügel, Lavandula Gröllhügel, Prinni Rumpel aus Michelbinge, Carmelia Tuck von den Großmeerls, Daphne Gruber, Rigo Stolperzee, Pumila Haarfuß von Wasserau, Pedula Sturbergen, Laureola Sturbergen, Ornus Winzfuß, Windfuß, Altessima Sackheim-Beutlin, Kamara Pfefferkraut, Citrodara Unterberg von Froschmarstetten, Albizia Starkopf, Ruhm Bruppmaldor Zweifuß, Fromula Labkraut, Liatuk Brandibock, Liola Gamtschi, Doro von Weißfurchen, Bobela Braunlock, Isemdick Hornbläser Tuck, Hamto Gutlied, Adokbart, Hopfsinger aus Michelbinge, Roda, Margot, Cora, Grummelbeuch, Beutlin, Theodemir, Tuck von den Großmeerls, Innoberger, Zweifuß aus Michelbinge, Taren, Gamtschi, Tuck von Wasserau, Andorn, Goldwert aus Bruch, Notera, Haarfuß von Wasserau, Nikus, Gröllhügel, Vico, Weitfuß, Pendula, Gruber, Trifo, Pausbacken, Beutlin, Wumm, Nimmersatt aus Michelbinge, Arnika, Unterberg von Froschmorstetten, Rubus, Haarfuß, Maranta, Braunlock, Kaluna vom Dorfend, Fiete Mohnblatt, Fargus Matschfuß aus Michelbinge, Verbena Bromberdorn, Aralia Stolzfuß, Arno Tuck Brandibock, Aronia Stolzfuß, Adalt Rieder Abendschön, Antweis Hüttinger, Tom Grummelbeuch, Ruben Gutkind aus Michelbinge, Ramos Dachsbau, Isembold Gamtschi, Tolma Magott, Mardin Bromber von Weidengrund, Orgulas Gruber, Minzia Braunlock, Salvia Haarfuß von Wasserau, Rosma Sackheim Beutlin, Reiko Matschfuß, Tidus Hüttinger, Uloen Rumpel, Ottgar Stolznacken, Fulvus Eichbeuch, Libby Unterberg von Froschmorstetten. Oh, jetzt muss ich gähnen. Upsi. Oh. Es ist schon spät. Ich habe gerade müde Augen und das ist beim Lesen nicht gut. Also verzeiht es ein bisschen. Utgard Stolznacken, Fulvus Eichbeuch, Libby Unterberg von Forschmarstätten, die habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt, ne? Odo Wacker Rumpel, Emerald Gruber, Elli Gutkind, Firo Mohnblatt, Helen Boffin, Ironia vom Dorfend, Bim Mohnblatt, Nelly Eichbeuch, Vira Leichtfuß aus Michelbinge, Aed von der Höh, Meneaduk Goldwert aus Bruch, Teudebald Starkopf, Nordbert Bolger, Butulen Flusshüpfer, Linda Hellwetter, Rodi Tuck von den Großmeers, Cassie Sturbergen, Aluwin Pfefferkraut, Seira von den Dachsbauten, Otgar Maggot, Flavus Rumpel, Lebuin Krötfuß, Mitja Stolznacken, Siegefreu, Gruber, Cirrus Matschfuß, Bim Taufuß, El Irinia Abendschön, Lira Rumpel, Eila Haarfuß von Wasserau, Vollmer Hornbläser Tuck, Ameria Windfuß und heute vergeben und hoffentlich nicht vergessen. Robby Tuck Brandibock, Miranda vom Waldende, Firo von Weißfurchen, Windy Abendschön, Cedar Hüttinger von Michelbinge und Liri Wühler aus Wasserau. So. Heieiei. Ist eine Liste, sag ich mal. Lang nicht mehr gelesen. Ich hab's noch drauf, glaube ich. Ich hab's noch drauf. Also schreibt Max, dass ich es noch drauf habe und lasst ihn wissen, dass er bitte sich ein wunderbares Goldbeere-Cosplay zusammenschneidern lassen soll oder selbst schneidern soll für die Tolkien-Tage. Yes. Ich drücke jetzt auf Stopp. Denn es reicht. Ich kann nicht mehr reden. Macht das gut. Tschüss. Time to say goodbye. Den Ordia, nein, den Ordina. Okay. Erik, bitte. Erik, spiel uns nach Hause. Tschüsschen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.